Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 198. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir sind natürlich heute wieder, und diesmal in vollständiger Auflösung, Pascal.
Hallo.
Und André.
Auflösung? Naja, ja. Moin.
Und zumindest André und ich haben uns Montag im Kino den neuen Ghostbusters-Film Afterlife angesehen und passend dazu wollen wir am Ende dieser Folge natürlich darüber reden, aber eigentlich haben wir uns heute versammelt, um über einen der vermutlich größten Kultfilme aller Zeiten zu reden und diesen hier ein bisschen abzufeiern, nämlich die 1984er Ghostbusters, und los geht's nach dem Intro.
They're coming to get you, Barbara.
Ja, ich glaube, diesmal brauche ich dich in die Runde fragen, wer von euch den Film schon mal gesehen hat. André würde jetzt einen schlechten Witz machen und Pascal würde mich bestätigen. aber dann eher die Frage, seid ihr richtige Fans von dieser Filmreihe oder von diesem ganzen Universum, sage ich mal? Da gehören natürlich auch noch diese Zeichentrickserie, die wir wahrscheinlich als Kinder alle gerne gesehen haben. Da gehören natürlich vielleicht auch noch Videospiele dazu und natürlich auch
Hörspiele.
Videospiele. Hörspiele auch?
Hörspiele habe ich vor allem gehört immer, ja. Die Ghostbusters-Hörspiele fand ich super.
Waren das irgendwie, waren die eigens produziert oder waren das quasi Audiospuren von der Trickserie oder von
mehr oder weniger, ein bisschen anders geschnitten, aber es waren mehr oder weniger die Folgen aus der TV-Serie als Audio, aber die Kassetten habe ich immer zum Einschlafen gehört damit.
Krass. Hat jemand von euch mal Extreme Ghostbusters gesehen? Das soll ja eigentlich auch ganz gut gewesen sein, oder war ich schon zu alt für dann, glaube ich?
Ich habe davon ein paar Folgen gesehen, aber nicht mehr so verfolgt, sonst wie früher halt. Ne.
Okay, aber ansonsten bist du schon kleiner Fan.
Es ist schwierig. Ich finde immer, wenn du sagst, du bist ein Fan, dann haben alle auch immer so Erwartungen. Also ich bin Fan. Ich Ghostbusters-Fan. Ich glaube,
du feierst
nicht
die Ghostbusters.
Ich finde die Ghostbusters super und ich finde die unterhaltsam, aber ich glaube, ich bin kein Fan, sonst hätte ich irgendwie auch so ein Ghostbusters overall und keine Ahnung. Und also ich glaube, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, dafür ist es zu wenig, weil ich möchte auch nicht die Hardcore-Fans da irgendwie beleidigen. Aber ich mag die Ghostbusters natürlich sehr gern.
Das ist natürlich ein guter Punkt. Wir sind natürlich, wir wissen, das ist so ein Thema, wir könnten jetzt auch über Star Wars reden oder über was hat denn noch so eine große Fangemeinde?
Star Trek?
Ja. Also ich sag mal so, ich glaube, wir sind jetzt nicht die, die sich zu 100% auskennen mit diesem ganzen Universum. Deswegen schon mal hier die Vorwarnung, wenn wir was Falsches sagen, irgendwas, dann ist es halt so. Pascal, wie sieht es bei dir aus? Bist du da drin im Stoff oder ist es eher nur so ein Film, den du gerne gesehen hast und das war es dann auch?
Ja, ich bin da, glaube ich, so bei André. Ich bin auch, also wenn ich überhaupt Fan bin, dann vielleicht von dem Film, den wir jetzt auch gleich zuerst besprechen. Und weniger vom Franchise. Ich habe den Cartoon aber auch immer gerne gesehen und bin auch sonst eigentlich, also ich konsumiere alles, was mir da irgendwie dann in die Quere kommt, durchaus ganz gerne. Aber jetzt halt, nee, ich bin nicht der Convention-Fan, der dann da in dem 1:1 korrekten Cosplay irgendwie auftritt und zu Hause noch alle möglichen Maschinen nachgebaut hat oder so.
Ich habe sehr komische Definition von Fan. Also ich würde mich jetzt auch als Halloween-Fan bezeichnen zum Beispiel und habe jetzt nicht die komplette Messersammlung von Michael Myers in der Küche stehen.
Nee, das stimmt. Aber ich glaube, ich bin einfach, ich mag die Filme oder ich mag den Film, den wir heute besprechen, den mag ich sehr, sehr. Und dann bin ich wahrscheinlich eher Fan davon. Nochmal, eine ganz kleine Frage. Habt ihr da auch das Phänomen gehabt? Weil ich habe ganz lange in meiner Kindheit immer nur den zweiten gesehen und das Gefühl gehabt, der zweite lief irgendwie aber auch im TV 10-mal so oft wie der erste.
Ja, auf jeden Fall. Also ich ich würde auch sagen, der Film meiner Kindheit ist der zweite Teil. Und auch da war ich dann, das war wieder so ein Film, wo ich überrascht war, dass der gar nicht so gut in der Rezeption oder in der öffentlichen Wahrnehmung ankam wie der erste. Aber so aus meiner Kindheit dachte ich auch immer, der zweite wäre der erste, bis ich dann später gemerkt habe, ach so, das ist der zweite, okay. André, du wolltest was sagen?
Nee, ich wollte es einfach nur bestätigen, ging mir genauso. Ich habe irgendwie viel öfter, also ich finde auch immer, aber da kommen wir später dann auch drauf, sicherlich spätestens so im Fazit, aber schon mal Teaser, so ich finde auch Vigo, gerade aus dem zweiten, mit dem assoziiere ich immer mehr Ghostbusters als mit dem ersten Film, mit den Antagonisten dort. Und ich glaube, das geht vielen so, weil Vigo als Antagonist doch irgendwie prägnanter ist.
Ich habe totale Albträume von dem gehabt.
Als voll, jeder. Oft. Hat mir auch irgendwer, hat irgendwer das auch auf die Ankündigung unserer Folge jetzt hier geschrieben, dass Vigo ihm Albträume beschert hat. Ich dachte, jo.
Deswegen haben wir den zweiten Teil heute auch nicht im Angebot hier zum Besprechen, weil es mit kommt sehr andermal. Furcht einjagt.
Ja.
Aber stimmt, da hast du vollkommen recht. Und das war ja auch der mit diesem rosanen Glibberschleim da überall. Mhm. Ne? Und das, ja, ich glaube, der hat so ein bisschen, für Kinder ist der, glaube ich, erinnerungswürdiger. Wenn man den in so einem Alter, sag ich mal, zwischen vielleicht 7 und 10 oder so zum ersten Mal gesehen hat, mal im Fernsehen, ja. da bleibt er mehr hängen auf jeden Fall, weil er, glaube ich, einfach auch gruseliger ist. Also der erste hat auch durchaus, glaube ich, zumindest für Kinder einen gewissen Gruselreiz, aber der andere ist schon ein bisschen, hat mehr Albtraummaterial. Also zum Beispiel vom Stay Puft Man habe ich jetzt keine Albträume bekommen und würde ich auch keine Albträume bekommen, aber vor Vigo, auf jeden Fall. Ja, starten wir mal kurz mit dem üblichen Programm, nämlich den harten Fakten zum Film. Der Ghostbusters-Film von 1984 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,8 von 5. Auf der IMDb 7,8 von 10 ist freigegeben ab 12 Jahren. Ihr könnt euch den problemlos kaufen, wo auch immer ihr wollt, ob digital oder auf DVD, Blu-ray, UHD mittlerweile auch. Die Versionen sind eigentlich alle brauchbar. Ist auch so ein Film, der so ein bisschen ja, schon auf Blu-ray nicht so super gut aussah und auch die UHD ist schon ein bisschen schärfer, hat doch so schön natürliches Filmkommen und so weiter, aber das ist jetzt kein Film, wo man bei der Bildqualität irgendwie sagt, oh, das ist jetzt kein Vorzeigematerial, also wenn ihr noch eine DVD oder eine Blu-ray habt, könnt ihr den auch problemlos da gucken. Der Film läuft 107 Minuten und der kam im Juni 1984 in die US-Kinos und zwar, genauer gesagt, 2 Wochen nachdem Indiana Jones and the Temple of Doom in die Kinos kam und auch noch gleichzeitig mit den Gremlins und da hatte man natürlich auch so ein bisschen Angst, weil bei Gremlins stand zwar, klar, Joe Dante hat den gedreht, aber da stand natürlich auch noch der große Name Spielberg mit auf dem Plakat drauf und das war natürlich für viele auch immer noch so ein Bonus on top, aber letztendlich haben die Ghostbusters das Rennen am Box-Office gewonnen, vor allem, weil das so ein Word-of-Mouth-Hit war, also das hat sich immer mehr rumgesprochen auf den Straßen, hast du schon Ghostbusters gesehen, musst du sehen und dann sind die Leute da scharenweise ins Kino gegangen, das war für Columbia Pictures das bis dato erfolgreichste Eröffnungswochenende aller Zeiten und also ist es auch geblieben aller Zeiten, wenn man das eben die inflationsbereinigt darstellt und war auch bis 1990 der erfolgreichste Comedy-Film aller Zeiten und dann kam Kevin allein zu Hause. Obwohl er lustigerweise in demselben Jahr, also 1984, nicht der erfolgreichste Film war. Und da war die Statistik auch so ein bisschen weird, weil der erfolgreichste Film 1984 war Beverly Hills Cop. Den haben sie aber gleichzeitig als Actionfilm eingestuft und nicht als Komödie, weshalb eben Ghostbusters der erfolgreichste Film war. Und der hat zudem, glaube ich, auch noch, wenn ich es richtig gelesen habe, ein Jahr später nochmal ein Re-Release bekommen und nochmal ordentlich Kasse gemacht. Also vielleicht auch unlautbarer Wettbewerb, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er 30 Millionen Dollar gekostet und 300 Millionen Dollar eingespielt. Regie geführt hat Ivan Reitman, der ist natürlich sehr Comedy-erfahren gewesen, hat Meatballs gedreht, Stripes gedreht, Twins, Evolution, Kindergarten Cop und eben Ghostbusters 1 und 2. Also der ist da komplett vom Fach und weiß, wie man eine gute Komödie schreibt und inszeniert und auch die Leute im Cast. Das sind alles Leute, die sich teilweise eben auch schon vorher kannten durch diese Theatergruppe in Chicago, die nennt sich Second City. Und das ist eine sehr bekannte Theatergruppe und da waren eben Leute bei, eben wie Bill Murray zum Beispiel und Dan Aykroyd und die waren dann natürlich auch später alle bei Saturday Night Live. Ich weiß jetzt nicht, guckt von euch jemand regelmäßig Saturday Night Live oder zumindest die Sachen nach irgendwie? Mhm. Ja, du Pascal, ne?
Mhm. Also jetzt so aus der Zeit immer nur sporadisch, aber aktuell gucke ich eigentlich immer,
ja,
größtenteils alles.
Aber dann ist sie auf jeden Fall ja bekannt, dass das ein ziemlich großes Sprungbrett ist, auch eben nach Hollywood ins Filmbusiness. Und so war es dann eben auch bei den Leuten hier. Dan Aykroyd schrieb damals so ein Drehbuch, hatte das schon im Kopf. Er selber ist lustigerweise, sag ich mal, Anhänger des Übernatürlichen. Also er glaubt an diese Sachen. Und ich glaube, deshalb ist auch dieses Skript so gut geworden oder dieser ganze Film so gut geworden, weil da irgendwie so eine Art Realismus drinsteckt, auf den wir später noch zu sprechen kommen, der das Ganze irgendwie natürlich und glaubhaft wirken lässt. Und ich glaube, das ist halt eben so ziemlich auf Dan Aykroyd zurückzuführen. Aber er hat auch krasses Material, so mit Dimensionstoren, die wir ja im Film selber auch drin haben, aber quasi mit Dimensionsreisen, interdimensionale Reisen und sowas eingebaut, was dann jegliches Budget in Hollywood gesprengt hätte. Also das sind auch Sachen gewesen, da hatten dann zunächst wenige Studios Interesse überhaupt an dem Material, weil sie dachten, das ist uns zu teuer, das ist so ein großes Risiko. Und Aykroyd hat dann irgendwann verstanden, okay, ich muss den Leuten erklären, das ist eine Komödie und der Comedy-Anteil steht im Vordergrund. Und dann sind dann auch so ein bisschen langsam alle so ein bisschen aufgesprungen. Ursprünglich wollte Dan Aykroyd das Skript auch für sich und für John Belushi, das war ja sein bester Freund damals, für sich und ihn schreiben, aber der starb ja bekanntermaßen dann an einer Überdosis mit Drogen. Und dann wollte Dan Aykroyd, so also in seinem Kopf hat er sich das zusammengesponnen, ja, vielleicht wäre das was für mich und Eddie Murphy. Der konnte dann aber nicht und hat dann noch abgesagt. Er sollte später auch nochmal für die Rolle von Winston sozusagen vorsprechen, aber hat dann auch aus zeitlichen Gründen abgesagt. Und so kam dann Bill Murray ins Spiel. Und lustigerweise hieß der erste Draft des Skripts, hat auf den Namen Ghost Smashers gehört, Pascal. Ist keine gute Alternative, ne? Aber wenn man es oft genug hört.
Ist vielleicht wieder so ein Ding, wenn man es gewohnt wäre, würden wir hier sitzen und sagen, Ghostbusters? Nein, das heißt Ghost Smashers, aber
ja. Ich meine, mit Ghost Smashers gab es doch auch dann noch irgendwelche Folge-Gags und sowas. Ich meine, Ghost Smashers wurde dann auch nochmal referenziert später. Also ich habe irgendeinen Gag mal über Ghost Smashers auch in irgendwelchen anderen Filmen dann mal aufgegriffen gehört. Also ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen unterschwellig auch noch in die Popkultur eingeflossen, dieser Name auf jeden Fall.
War das nicht, im dritten Teil war das nicht, dass sie sich es so nennen wollten, ne? Nee, Quatsch.
Nee, im dritten war es tatsächlich nicht, aber Ghost Smashers wird auf jeden Fall irgendwo referenziert, aber auch da kommt der Punkt, nämlich bin ich Ghostbusters-Fan genug, um jetzt das genau zu wissen, leider.
Die meisten so jetzt, diesen Podcast schalte ich jetzt ab. So, ja, und gemeinsam haben die beiden dann das Drehbuch dann Ivan Reitman vorgelegt, der eben doch schon vorher mit Bill Murray und den ganzen Leuten zusammengearbeitet hat und sie haben das Drehbuch dann nochmal umgeschrieben. Und Reitman sorgte dann auch dafür, dass es drei ursprüngliche Ghostbusters geben sollte und nicht zwei. Und dann kam eben auch noch Harold Ramis dazu. Der hat nicht nur mitgeholfen, das Drehbuch auf Kurs zu bringen, sondern er hat sich dann selber, also er wollte eigentlich nur das Drehbuch mitschreiben, hat sich dann aber beim Schreiben selbst dafür entschieden, ja, irgendwie die Figur des Spengler, die passt so gut zu mir, die will ich dann natürlich auch selbst spielen. Und überraschenderweise ist man in eine Verhandlung getreten mit Columbia Pictures und die haben dann einen Vorschlag bekommen über die Story und über das Budget und haben direkt bei den ersten Verhandlungen gesagt, ja, das können wir machen, aber es gibt eine Bedingung, ihr müsst das Teil vor den Olympischen Spielen 1984 rausbringen. Und das war natürlich auch ein großes Risiko, zum einen, weil zu dem Zeitpunkt gab es eben diese Mischung aus Horror und Comedy fast noch gar nicht. Und auch es war auch nicht so, dass das jetzt irgendwie bisher ein Film mit dieser Machart großartig kommerziell erfolgreich war. Zumindest wenn wir bedenken, 30 Millionen Dollar Budget war halt schon eine Riesenmenge. Und auch vom Timing her war das Ganze schwierig zu bewerkstelligen. Da haben sie am Ende auch ein bisschen tricksen müssen. Also es sind teilweise, wenn man hinguckt, mir ist es jetzt nicht so extrem aufgefallen, aber es gibt wohl sichtbare, wie sagt man auf Deutsch, sichtbare Drähte im Film und auch teilweise unfertige Effekte. Ich weiß jetzt nicht, ob man das in den heutigen Versionen immer noch sieht, weil ich gehe mal davon aus, dass sie es dann irgendwann zwischenzeitlich bestimmt für die Heimkino-Version auch dann entfernt haben, wenn man irgendwie mal ein Kabel oder ein Draht oder sowas gesehen hat. Aber auf jeden Fall musste das Ding innerhalb von einem Jahr gestemmt werden, diese ganze Produktion. Aber Pascal, worum geht es überhaupt in Ghostbusters? Soll ich noch vorwarnen, dass natürlich auch hier in diesem Fall wieder die Inhaltsangabe vom Verleih von Sony Pictures selbst kommt und Pascal dafür nicht gerade steht.
Genau. Als die irrwitzigen Universitätsprofessoren Peter Venkman, Wei Stantz und Egon Spengler gefeuert werden, entschließen sie sich, New York City als Leiter einer privaten Geisterjägeragentur von Geistern zu befreien. Ihr erster Auftrag ist die Rettung der hübschen Cellistin Dana Barrett und des Sonderlings Louis Tully, die versehentlich das Höllentor geöffnet haben. Direkt in ihrem Wohnhaus.
Ja, dann wollen wir mal loslegen. Also wir befinden uns in New York in einer bekannten und großen Bibliothek, in der es scheinbar spukt. Und zu Untersuchungen werden dann die drei Parapsychologen, Pascal hat es eben schon genannt, Venkman, Stantz und Spengler, von der Universität zur Hilfe gerufen. Und in der Tat scheinen merkwürdige Dinge vor sich zu gehen dort, denn plötzlich taucht sogar ein echter Geist auf und damit haben selbst die drei Wissenschaftler nicht so wirklich gerechnet. Stantz hat es zumindest gehofft, aber damit gerechnet hat er vermutlich nicht. Und dann entpuppt sich der zunächst harmlos erscheinende Geist, auch noch als böser Gruselgeist. Aber dann müssen die drei, nachdem das Problem beseitigt ist, als sie dann zurück auf den Campus kehren, müssen sie erfahren, dass die Universität ihnen die Mittel und die Räumlichkeiten gestrichen hat und deshalb unsere kommenden Helden, noch sind sie ja keine, nun auf der Straße sitzen. Wir haben da, André, ja, drei völlig verschiedene Figuren, wenn man so will. Ne? Wir haben ja den Wankman, der ist, ich würde mal so sagen, das ist so ein Verkäufertyp. Ne? Der kann dir Sachen aufschwatzen, die du eigentlich gar nicht haben willst. Der ist auch ein bisschen hipper als die anderen beiden. Aber man merkt auch, der war nie so richtig gut in der Schule, weil er irgendwie dann sich doch ein bisschen zu schade war, davon einen Einsatz zu zeigen, der vielleicht auch ein bisschen zu faul war. Er hat technisch auch nicht wirklich Ahnung. Zumindest ist er der, der technisch am wenigsten Ahnung hat von den Ghostbusters. Aber dafür ist er halt ein sehr smarter Typ. Ne? Und er wird natürlich auch super gespielt von Bill Murray.
Ja, absolut. Und er ist halt auch der, er ist halt nicht der Nerd. Ja. Zumindest nicht so auf die Weise wie die anderen beiden. Er hat zwar auch einen Doktor, was er immer wieder gerne betont, aber so in was so richtig, weiß auch so richtig keiner. Also er ist eher so der Mauschel-Doktor, der sich lieber an seine Probandinnen in seinen Ja, was macht ihr da eigentlich in der Uni? Irgendwelche Tests?
Studien, in großen Anführungszeichen.
Studien, genau. Irgendwelche Studien macht, aber dabei lieber mit Frauen flirtet, als eigentlich wirklich der Wissenschaft nachzugehen. Wohingegen eben Ray und Egan ja eben wirklich deutlich eben wissenschaftlich interessiert sind und forschen und tun und machen. Und er ist eher mehr Frauenheld als, oder versucht es zumindest, Frauenheld zu sein, als wirklich Wissenschaftler. Aber wie du schon sagst, dafür ist er eben der Sprücheklopfer. Er ist der reden kann. Er ist die Rampensau der Ghostbusters. Und das macht Bill Murray absolut herrlich, ja.
Ja, dann Pascal haben wir Stans, der von Dan Aykroyd gespielt wird. Er ist immer optimistisch, vielleicht auch ein bisschen naiv, würde ich sagen, aber er ist, um es mal auf Englisch zu sagen, ein True Believer, ne? Also quasi im Endeffekt auch so, wie Dan Aykroyd in echt war. Da hat er gesagt, er ist damals aufgewachsen und hat schon in seiner Kindheit auch Sachen erlebt, die er gemeint hat, nein, die kann man nicht erklären, ohne hier übernatürliche Sachen heranzuziehen und so weiter. Und ich finde, er hat sich da auch selber diese Rolle dann auch auf den Leib geschrieben.
Ja, absolut. Ich mag seine Rolle auch sehr, die Figur, die er verkörpert. Es ist so dieses, er hat dieses Selbstverständnis in sich drin halt von Anfang an, dass es das halt gibt. So, das ist jetzt halt weniger ein Glauben für ihn als ein Wissen. Und es geht nur darum, das irgendwie festzustellen. Und dann hat er auch diesen fantastischen Enthusiasmus, dass er halt immer, wenn, dadurch entsteht dieser fantastische Kontrast zwischen ihm und Wankman, dass immer, wenn halt irgendetwas mit Geistern passiert, auch wenn es super schlecht ist, gerade für alle Beteiligten oder zumindest eine Gefahr darstellt, er halt viel zu sehr von der Tatsache, dass da jetzt ein Geist ist, begeistert ist, als dass er sich dann der Gefahr bewusst wird. Das hat halt natürlich dann, ja, es ist super geschrieben, weil das halt vortreffliches Comedy-Potenzial bietet, das ja, das Drehbuch dann an der Stelle auch immer wieder ausnutzt.
Ja, und dann haben wir als drittes Egan Spengler, der ist so ein bisschen, ja, ich würde schon fast sagen, ein bisschen der Klischee-Wissenschaftler. Also er könnte jetzt, um ehrlich zu sein, auch eine Figur in der, bei Big Bang Theory oder so sein. Er ist auch
ich
so
finde aber, ja, erzähl es mal. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde aber dadurch, dass er halt von Harold Ramis gespielt wird, hat er trotzdem noch sowas, der ist so, er hat noch seine eigene Autorität, weil er auch so groß ist und so eine tiefe Stimme hat und dann auch immer so ernst. Also der ist nicht so derpy wie jetzt ein Sheldon oder so.
Nee, er ist eher, man hat ihn
trotzdem was Cooles an sich.
Man hat ihn verglichen mit Mr. Spock. Also er ist zwar super schlau, weiß alles und so weiter und ist auch vielleicht an emotionalen Beziehungen nicht interessiert, aber er ist halt trotzdem eine Autorität, eine Anerkannte sozusagen, so wie du es schon sagst, genau. Aber man muss ja sagen, André, das ist wirklich hier mit Ramis, mit Murray, mit Aykroyd und später ja auch noch mit Ernie Hudson, ja auch wirklich die perfekte Besetzung. Und man merkt, dass die zum großen Teil eben schon zusammengearbeitet haben, dass die privat sich kennen, privat befreundet waren. Man merkt, finde ich, und das ist für mich eine der allergrößten Stärken des Films, dass die echt Bock auf diesen Film hatten, auf diese Story, und man merkt ihnen diese Spielfreude auch an. Ne? Es ist ja auch vieles improvisiert und ich finde, das profitiert so extrem von den drei beziehungsweise vier Leuten, ne?
Ja, man merkt halt wirklich, dass die sich auch gut verstanden haben, finde ich. Also, dass da herrscht eine Chemie. Also, so ein Zusammenspiel, so gut die Lines auch sein mögen im Skript, aber ich finde, bei dem Film merkst du, dass die Spaß hatten. Also, dass die gut harmoniert haben, dass sie zumindest dynamisch sich austauschen konnten. Und ja, wie gesagt, da sind solche geilen Lines drin und so viel Charme. Das kannst du einfach nur aus einer Kombination aus einem Supercast, aber eben dann auch einem Cast, der weiß, wie er zusammen agiert, schaffen. Wie gesagt, ich finde gerade der erste Ghostbusters, der profitiert so davon. Das sind teilweise so, also wie die Lines auch rübergebracht werden, das kann dir kein Skript liefern. Das muss halt dann auch funktionieren ad hoc am Set. Und das tut's halt hier. Also ich finde, diese Konstellation macht das schon die macht mindestens die Hälfte, sag ich mal, des Erfolgs des Films aus. Da kann auch so gutes Skript stehen, aber die drei müssen so funktionieren und das tut's halt, finde ich.
Ich fand es noch tatsächlich interessant, dass sie die Bibliothek, dass sie gar nicht in New York ist, in der sie gedreht haben, sondern dass es die Los Angeles Central Library war. Und da finde ich, kann man auch schon mal kurz auf den Punkt praktische Effekte eingehen, die tatsächlich, ich habe mir ein bisschen Making-of-Material angeguckt und noch so ein, naja, wie man sich so auf einen Podcast vorbereitet, so ein 300-seitiges Buch durchgelesen. Und da sind mehr praktische Effekte tatsächlich im Film, als ich dachte. Auch so zum Beispiel hier eben in der Bibliothek, diese ganzen umherfliegenden Bücher und sowas alles. Da dachte ich schon, dass die da so ein bisschen nachgeholfen haben mit der modernen Technik von 1984. Aber das haben sie alles mit Drähten und sowas alles dort aufgezogen. Und auch später, falls ihr euch erinnern könnt, als Dana auf ihrem Sessel dort sitzt und die Arme da so rausgeschossen kommen und so weiter. Das haben sie echt alles noch mit praktischen Effekten gemacht. Und ja, brauchen wir an dieser Stelle nicht erwähnen, da sind wir ja eh große Fans von. Aber Pascal, wo das Ganze uns hinführt, ist natürlich auch eine klassische und eine gern gesehene Underdog-Story, ne? Also die werden hier auf die Straße geschickt dort, sind ja im Prinzip erstmal arbeitslos, bekommen kein Geld mehr, wissen nicht, wo sie weiter forschen sollen und müssen jetzt irgendwie vorankommen, dass es ihnen gelingt. Das ist ja schon klar bei so einem Film. Aber sowas sieht man ja auch gerne, ne? Gerade die Amerikaner ja auch.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ne, dass du halt die drei Figuren, die irgendwo schon so vergleichsweise in ihrem Feld ja für sich Erfolg haben, dann auf die Straße gesetzt werden und sich jetzt wieder hochkämpfen müssen und das dann halt auch wieder in diesem, einerseits hast du dann diese schöne Aufbausequenz, wie es halt nach und nach passiert, wie sie halt erstmal an Geld kommen müssen, was halt auch schon wieder witzig ist, wenn sie halt Ray dann davon überzeugen, halt irgendwie eine dritte Hypothek auf sein Haus einzunehmen und dann sich dann halt diese fantastische Feuerwehrstation vorknöpfen, obwohl die offensichtlich in keinster Weise den technischen und Sicherheitsmindeststandards genügt. Das macht Spaß. Also das ist eine tolle Phase des Films, weil da halt auch wieder ganz viel der komödiantische Aspekt halt im Vordergrund steht und das ist halt, finde ich, eher, was der Film immer am stärksten schafft auszuspielen.
Ja. Ja, wie du schon gesagt hast, also nun müssen Venkman, Stance und Spengler mit ihren Forschungen und mit ihren Ideen in die freie Wirtschaft gehen. Und das ist natürlich mit so einem Projekt überhaupt kein leichtes Unterfangen. Und als Räumlichkeit mieten sich die drei dann zunächst in eine ehemalige Feuerwehrstation ein, die ja auch heutzutage absolut legendär und Kultstatus erlangt hat. Und vor allem Stance ist auch total begeistert von, aber auch die anderen willigen ein. Und dann bekommen sie mit Janine auch sehr zügig sogar eine echte Sekretärin mit an Bord, die auch so ein bisschen, ja, sie steht ja so ein bisschen auf Spengler oder auch ein bisschen mehr und das ist dann auch so ein bisschen seine Art, ja, das ist, glaube ich, das Pascal, was ich so ein bisschen meinte, was so in Richtung Big Bang Theory geht, dass er dann, sie fragt ihn ja, glaube ich, was hast du für Hobbys oder sowas oder keine Ahnung, oder für Interessen, er macht so, ich sammle Sporen, Grünspann und Schimmelpilze, so, das ist, also ist natürlich super witzig und war damals jetzt auch noch nicht so in dieser Klischeehaftigkeit, glaube ich, befangen, aber ja. Währenddessen beginnt es auch bei der Cellistin Dana zu spucken.
Naja, also je nachdem, ne? Eigentlich schon.
Ja,
nein. So wie die Geister rumschleimen.
Im Prinzip schon, ja. Im Prinzip schon. Nein, es beginnt natürlich zu spuken. Und so bekommen die neu ins Leben gerufenen Ghostbusters direkt auch mal ihre erste Kundin. Und besonders Peter Venkman scheint aber nicht nur aus beruflichen Gründen sofort interessiert zu sein. Zwinker, zwinker. Auf jeden Fall geht Venkman mit in Danas Wohnung, um sich den angeblichen Spuk mal anzusehen. Und da, gerade auch in dieser Phase des Films, sehen wir auch André natürlich New York als Drehort, was damals ja, also das denken wir heute immer, ja, die große Metropole und New York, aber wir haben ja auch schon bei anderen Filmen, auch bevor du hier bei uns mit an Bord warst, auch schon über das Thema geredet, zum Beispiel bei Maniac. New York war halt in den 80er Jahren nicht unbedingt der schönste Ort auf Erden, gerade weil ja da auch die finanzielle Misswirtschaft so ein bisschen eine Rolle gespielt hat und die ganze Straßengewalt. Also es war schon in vielen Stadtteilen ganz schön runtergekommen.
Ja, absolut. Wobei ich finde tatsächlich, dass Ghostbusters jetzt nicht so räudig ist. Also ich finde, also der Film ist schon sehr grau, wenn er draußen spielt. Also die Stadt ist schon sehr, wirkt fast ein bisschen trist in ihrer Größe. Aber ich finde jetzt nicht, dass, also jetzt kein Cruising halt, ne? Also ich finde jetzt nicht, dass Ghostbusters jetzt so in New York da so als Loch zur Schau stellt. Ich finde sogar, das ist beim zweiten fast noch mehr, weil da siehst du auch, finde ich, mehr Geister dann doch in den Straßen teilweise. Aber ja, ich, generell hast du natürlich recht. Also der Film ist relativ grau in grau so. Es ist schon so graues Beton-Großstadtbild, das sich da abgibt. Ach so, und was ich noch sagen wollte, eine meiner Favoriten-Szenen so in dem Part jetzt ist, wo sie zum ersten Mal die Feuerwache betreten und dann will Venkman halt so ein bisschen, beziehungsweise Venkman und Egon wollen so ein bisschen, ja, so ein bisschen handeln, ne? Und sagen so, ja, es ist schon alles ein bisschen runtergewirtschaftet hier und so, ja, das müsste ja auch gemacht werden und versuchen das so ein bisschen schlecht zu reden, das Objekt, damit der Preis sinkt. Und dann kommt halt so Ray reingeplatzt und meint so, nee, der kommt ja mit der Feuerwehrstange runter und meint so, ja, das ist das beste Haus aller Zeit, mega geil, voll super. Und die Verkäuferin so, ja, guckt ihn so an und Wegman und Spangler sind da so, oh, scheiße.
Das ist ja wirklich der
Also ja, okay, wir nehmen es.
Das ist ja wirklich der beste Part des Films, gerade diese Phase, finde ich. Auch als sie dann dieses Schild draußen anbringen und es so ganz dezent mit so einer eher verschnörkelten, aber simplen Schrift irgendwie so Ghostbusters draufstellen, dann sagt Bill Murray doch auch irgendwie sowas, auffälliger ging es wohl nicht oder so.
Ja, genau.
Das ist schon
super.
Echt cool gemacht. Das ist sehr, sehr gut, ja.
Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte vorhin genau mit New York ist eben, dass der Film eben diesen Mut bringt, eben New York hier zu nutzen dafür und irgendwie auch so eine Liebeserklärung damit so an die Stadt ausspricht, finde ich. Das sagt ja auch Winston am Ende, glaube ich, irgendwie so, I love this town oder so. Das ist ja, glaube ich, der letzte Satz des ganzen Films, ganz am Ende. Und das fand ich eigentlich auch sehr bemerkenswert. Aber zum Teil wurde eben auch in Los Angeles gedreht, zumindest die Soundstage-Aufnahmen dort. Und Bill Murray war da kein großer Fan von, weil da es immer Schwierigkeiten gab. Und er kam dann irgendwie ans Set und dann hieß es noch, ja, Bill, du musst leider noch 10 Minuten warten, wir müssen noch die Beleuchtung nochmal ändern und hier den Ton und so weiter. Und das hat er total gehasst, weil er wohl sehr ungeduldig war und musste dann immer, ich glaube, sie haben, wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie ihn dann immer in irgendeinem Sushi-Restaurant ganz in der Nähe der Soundstage oder des Studios dort geparkt und dann ihn quasi erst dahin gerufen. Und wenn er dann wirklich kommen sollte, dann haben sie ihn irgendwo, jetzt Bill, jetzt kannst du vorbeikommen und so. Ja, und dort haben sie tatsächlich auch eine fast identische Feuerwehrstation gefunden in Los Angeles und so konnte man quasi in beiden Metropolen sozusagen drehen, auch Szenen aus der Feuerwehrstation. Was natürlich je noch, was mich interessieren würde, Pascal, natürlich, wie gesagt, aus heutiger Sicht beurteilt. Damals ist das eben was gewesen, wo wir alle drüber gelacht haben. Aber heute sieht man das natürlich vielleicht schon ein bisschen anders. Aber Venkmans Verhalten gegenüber Dana ist schon ein bisschen aufdringlich, oder?
Ja, das ist tatsächlich, das fällt halt schon jetzt heutzutage auf. Das ist leider auch so ein bisschen die Dynamik zwischen den beiden. Also er ist halt einerseits wirklich nur oberflächlich daran interessiert, den übernatürlichen Geschehnissen bei ihr nachzugehen. Und halt vielmehr daran interessiert, sie dort irgendwie zu einem Date zu überreden und er akzeptiert dann auch so das erste Nein, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich. Also das ist, also jetzt aus heutiger Sicht durchaus, ja, problematisch. Und später halt dann, ja, geht's halt dahin, dass er muss nur so lange sie quasi nerven, bis sie davon überzeugt ist. Also das kann man natürlich, ja, das ist, wird heute so nicht mehr gedreht werden und damit muss man irgendwie leben können an der Stelle oder auch nicht. Aber ja, kann man auf jeden Fall, glaube ich, nicht verneinen und auch nicht wegargumentieren, dass das ein bisschen problematisch ist. Ich habe auch noch, wo André gerade den tollen Joke genannt hatte, ich liebe auch noch den, weil den wollte ich dann zumindest erwähnt haben, noch, wenn sie aus der Uni kommen und es jetzt darum geht, dass sie in der freien Wirtschaft sind, einfach dieser fantastische Vergleich, der so dieses Unileben von Menschen, die nur an der Uni gearbeitet aufzeigen. Wenn Ray sagt halt so, ach, ich habe schon mal in der freien Wirtschaft gearbeitet, es ist fürchterlich. Die Menschen erwarten Ergebnisse. Das ist grandios.
Ja, das stimmt. Ich habe ja auch beruflich viel mit Leuten zu tun, die vorher wissenschaftliche Mitarbeiter waren und jetzt zum ersten Mal quasi außerhalb der Uni arbeiten, ist auch immer, glaube ich, ein Kontrastprogramm. Das ist, glaube ich, ziemlich gut dargestellt da auch, ja. Und dann kommt es zum ersten offiziellen Einsatz der Ghostbusters, nämlich in diesem einen Hochhaus. Und da machen sich Venkman, Stans und Spengler auf und das ist dann, die ganzen neuen Sachen kommen da zum Einsatz. Ihre neue Arbeitskleidung, das kultige Auto, also der Ecto One und die ganzen, ja, anspruchsvollen und technischen Geräte, mit denen sie angeblich ja die Geister bekämpfen und einfangen können. Die Protonenstrahler, die Geisterfallen, ihr wisst Bescheid darüber, brauchen wir, glaube ich, keinem großartig erklären. Und Schuld an dem Spuk im Hochhaus ist ein grüner, kleiner, sich schlecht benehmender Geist namens Slimer, der sich zunächst auch nicht einfangen lassen will und so geht dann auch mehr Einrichtungen in dem Gebäude kaputt, als der grüne Geist Schleim verteilen kann und letztlich gelingt es dann den Ghostbusters aber doch noch, das Problem zu beseitigen. Und André, auch hier wieder eine Sache, die ja auch legendär geworden ist, ne? Also wir haben ja diese Anzüge, diese Kostüme der Ghostbusters, die wurden geschaffen von der, ja, vor 10 Jahren, glaube ich, verstorbenen Kostümdesignerin Theoni Aldridge. Und die auch mal einen Oscar gewonnen hat für The Great Gatsby 1974. Aber was sie da gemacht hat, ist natürlich auch perfekt. Ne? Diese Arbeitskleidung, die einfach auch dazu beiträgt, zu dieser Glaubwürdigkeit, ne? Dass wir das einfach so, ohne zu hinterfragen. Ich finde, es ist im Film, es gibt ganz wenige Filme auf der Welt, die es, glaube ich, schaffen, mir irgendwelche übernatürlichen Sachen zu vermitteln, die ich aber dann einfach ohne Nachdenken hinnehme. Und Ghostbusters ist einer davon, weil er diese Welt so zeichnet, als wäre das eben, ja, das ist halt ein Beruf, Ghostbuster, ne? Und deswegen tragen die halt auch ihre Arbeitsklamotten, die halt so aussehen, als wären sie jetzt, wären sie nicht Klempner oder Dachdecker,
genau,
oder
sie Handwerker,
sondern als wären sie Ghostbuster. Kennt man doch die, ja, Kostüme, ne? Das ist fantastisch.
Ja, ja, genau. Diese Hosenanzüge, die sie haben, also ist ja nur ein Blau mal, nur in Weiß, also in Beige. Ja. Genau, das ist, es wirkt halt, als wären sie so Handwerker, die halt gerufen werden, weil das WC verstopft ist, aber im WC sitzt halt ein Geist so. Also,
oder auch Kammerjäger, ja, halt, ne? Sagt er ja auch.
Oder Kammerjäger, stimmt, genau, ja, guter Punkt. Ja, richtig, so Kammerjäger. So keine Kakerlaken sind halt Geister, die das Essen fressen. So. Und genau, wie du sagst, Chris, dass er das so als selbstverständlich nimmt. Und es ist halt einfach, ne, die haben halt ein Dienstfahrzeug, die haben halt ein Büro. Die haben Ausrüstung und halt, so, genau, das ist halt alles aufgebaut, als ob sie quasi bei Stepstone noch Ausschreibung machen können, wir suchen einen neuen Ghostbuster, so, ne, Ghostbuster Azubi kann sich bewerben, das hat, absolut, dass das alles so verpackt ist und so zu einem Guss gemacht wird und das als authentisch verkauft wird und die werden halt auch, es ist ja auch nicht so, das kommt ja dann auch erst später, es ist ja nicht so, dass ich auch, wenn man den Film quasi, glaube ich, falsch hätte aufziehen wollen können, dann wäre der Film damit dann losgegangen, dass erstmal alle zweifeln und Skepsis haben,
genau,
und auch gucken, was, ja, machen die da für einen Scheiß. Aber nee, sie kriegen halt direkt einen Auftrag. Die Leute sehen quasi, das funktioniert, beziehungsweise es wird ja dann auch gar nicht in Frage gestellt erstmal, was sie machen, sondern scheinbar sind sich alle einig, es gibt Geister und deswegen brauchen wir die. Und das ist so cool daran. Und dass dann quasi daraus eine Problematik erstmal entsteht, dann, das kommt ja dann erst noch. Deswegen, das ist, glaube ich, auch so smart daran, dass der Film, ja, das direkt als sie werden benötigt und deswegen werden sie auch direkt gefeiert dafür, was sie tun. Auch wenn hier quasi das halbe Hotel zerlegt wird. Aber das macht der Film halt richtig. Nicht erstmal Skepsis zu machen, sondern das einfach als gegeben hinzunehmen.
Genau, das macht es dem Zuschauer halt auch so einfach, das eben zu akzeptieren. Das beginnt ja eben schon, ja, in der Szene am Anfang in der Bücherei so, da, okay, es spukt, okay, dann kommen da Parapsychologen, okay, who cares, zweifelt jetzt keiner dran, ist halt deren Job so oder deren Wissenschaftsgebiet. Und finde ich auch, das macht's wirklich sehr authentisch. Und Pascal, da haben wir natürlich auch noch das weltberühmte Auto, das ich eben angesprochen habe, den Ecto One, der, glaube ich, auch in irgendeiner Form oder in irgendeiner Art und Weise auch fast bei jedem irgendwie im Kinderzimmer war. Oder heute noch ist, sei es als Lego oder Playmobil oder als hochwertiges, ja, Auto, wie nennt man das? Modell.
Modell?
Genau. Auch so markant, ne? Ich habe mir mal das Auto angeguckt, das ist ein 59er Cadillac Miller Meteor. Und wie der eigentlich aussieht, so wenn er nicht weiß ist und wenn er nicht diese ganzen technischen Geräte so drauf hat und das No-Ghost-Logo auf der Seite, das erkennt man kaum wieder. Es ist echt auch wieder sehr kreativ, wie sie daraus quasi dann mit der ganzen Requisite und der Ausstattung da ein so mobiles Hauptquartier geschaffen haben. Und das stand tatsächlich auch schon so in Dan Aykroyds Skriptentwurf drin, dass dieses Auto so in der Form existieren muss. Aber es ist auch legendär geworden, ne?
Ja, ist fantastisch. Die Designarbeit und auch dann allein die Idee ist grandios, weil du hättest das alles hätte so viel langweiliger und irrelevanter halt genauso auch hätte, ja, designt und oder geschrieben werden können, ne? Also die Feuerwehrstation, die Kostüme, das Auto, das hätte alles auch nach 0815 aussehen können. Und es wurde geschafft, dass du aber halt wirklich da an jeder Stelle, ohne dass es zu sehr nach irgendwie abgefahrener Bullshit-Sci-Fi aussieht, sondern irgendwie noch genauso auf diesem Zwischengrad zwischen, es, da drehen sich schon mal die Leute um, wenn sie das auf der Straße sehen, aber es passt auch irgendwie, ja, noch, es ist alles noch normal genug. Genauso auf diesem Grad wurde das, finde ich, richtig perfekt auf diesen Film zugeschnitten und dadurch hast du jetzt halt so viele, ja, Dinge, die ikonisch sind und das Auto, ja, ist hier, spielt ja, denke ich mal, in einer Liga mit Back to the Future. Jetzt fällt mir da natürlich der Typ des Autos nicht ein, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
DeLorean?
DeLorean, ja, danke. Dieses Wort ist mir entfallen.
Ja, total. Und es ist auch eben so, und ich finde, das ist auch so eine Detailarbeit, so eine Detailverliebtheit, die da auch zur Geltung kommt, die man sonst, ich muss immer, wenn ich an sowas denke, muss ich immer an Star Wars denken, also an die erste Trilogie. dass du diese ganzen Gegenstände, diese Ausrüstungsgegenstände, diese Klamotten, die sehen halt auch alle benutzt aus, ne? Die sehen so aus wie Industriegegenstände und Homemade aber gleichzeitig, ne? Also du siehst bei der Ausrüstung der Ghostbusters, okay, das haben sie selber gemacht, aber es sieht so aus, als könnte man es benutzen und es sieht auch so aus, als wurde es schon benutzt. Und ich finde, das hast du halt eben auch sonst bei Star Wars immer gehabt, was mich so fasziniert hat, das spielt zwar im Weltraum und es ist alles irgendwie gefühlt so Science Fiction und so weiter, aber trotzdem sieht alles so aus, als wären die Raumschiffe schon seit hunderten Jahren dort im Einsatz gewesen. Da ist auch mal Dreck oder da sind mal Schramm dran und sowas alles. Und das hast du hier, finde ich, auch bei dieser Ausrüstung. Und das sorgt alles eben dafür, dass das, obwohl der Film dir ja im Prinzip was Albernes erzählt, wirkt es nie albern und du schluckst es einfach als Zuschauer. Und andere, irgendwie hat man sogar Bock, da mitzumachen bei den Ghostbusters, ne?
Ja, ich sag ja, ich würde mir sofort bei Idealo aus Stepstone Stellenausschreibung, wir suchen Ghostbusters Azubis, das mach ich sofort.
Ja, das Schlimme ist, das gibt's ja tatsächlich, aber leider bezahlt's keiner.
Ja, genau. Ja, das stimmt leider. In der echten Welt wird das nicht so einfach hingenommen, das stimmt.
Ja. Ja, dann ist natürlich noch Slimer da, der im ersten Teil jetzt ja noch gar nicht so omnipräsent ist, der hier nur einmal eingefangen wird, der ja auch eigentlich Onionhead tatsächlich heißt. Und sie haben ihn dann auch tricktechnisch natürlich auch wunderbar gemacht. Da bin ich auch immer wieder erstaunt, also der Film hat ein paar Effekte, ganz wenige, an denen so ein bisschen der Zahn der Zeit genagt hat, aber so Sachen wie im Slimer, das sieht einfach super cool aus. Vor allem auch, wenn dann auch die Practicals da wieder da drin sind. Sie haben ja auch mehrere lebensgroße Nachbildungen von ihm gemacht und das ist ja dann so eine bewegliche Puppe gewesen, wo sich auch so einzelne Sachen, zum Beispiel die Augenbrauen, die Augen und sowas alles durch Kabeln und Elektronik haben steuern lassen, so Animatronic-mäßig. Und das ist eben so, da merkst du halt einfach, alle Leute, auch wenn ich mich da wiederhole, aber es ist nun mal, man sieht es halt in jeder Sekunde des Films, alle Leute, André, haben Bock gehabt, ihr Bestes zu geben für diesen Film, ne?
Ja, ja, absolut. Das fängt ja, wie gesagt, beim Maincast an, aber eigentlich sind alle nice. Auch hier der, der kommt ja noch, wie heißt der, dieser Prüfer, der noch kommt.
Ach, mein Gott, ja.
Wer spielt den denn nochmal? Ich habe gerade den
Namen. Dickless.
Ja, genau. Ja, auch der ist, egal, der kommt da gleich noch. Auf jeden Fall, auch der ist super. Also jeder lehnt sich auch in seine Rolle so rein, finde ich, in dem Film. Also, aber ohne over zu acten. Also nur, wenn es sein muss, zum Beispiel natürlich, vor allem Sigourney Weaver später, aber aus Gründen. Aber ich finde, jeder Schauspieler aus dem Cast spielt seine Rolle so mit Leidenschaft und lehnt sich da so rein. Auch Rick Moranis und so. Ja. Die gehen da so alle drin auf. Und diese Spielfreude, die gibt dem Film halt auch ganz, ganz viel. Ganz viel Spaß einfach.
Die haben den
Walter Peck heißt er.
Ja, Walter Peck, genau.
Ja, genau, Walter Peck, ja,
danke. Aber das ist schon die entscheidende Szene mit dem Dickless. Das ist ja, ich meine, heute muss ich da irgendwie nicht mehr drüber lachen. Damals war das wohl der größte Gag überhaupt im Film, im Kino, habe ich gelesen. Aber dass der Schauspieler dann auch in den Wochen nach den ersten Kinovorstellungen auch wirklich öffentlich angegangen wurde in Restaurants und sowas, weil sie den alle so unsympathisch fanden. Also der hat tatsächlich so ein, sag ich mal, für den war diese Dickless-Sache nicht ganz so witzig, weil sie ihn darauf auch immer angesprochen haben und gesagt haben, ja, du hast ja keinen, ne, und so weiter. Also, ja. Wie dem auch sei. Auf jeden Fall geht jetzt so richtig das Geisterfieber in New York um und die Ghostbusters werden jetzt durch ihren Einsatz stadtbekannt und müssen irgendwie an jeder Ecke paranormale Erscheinungen besichtigen, bekämpfen und einfangen. Und um all diese Arbeit zu bewerkstelligen, benötigen die drei Herrschaften aber dann auch noch Unterstützung in der Form eines vierten Kollegen. Und diese findet man dann auch, diese Unterstützung in Form von Winston Zeddemore, der ab jetzt der vierte Ghostbuster ist, auf den wir gleich dann auch nochmal zu sprechen kommen. Und Venkman trifft sich dann mit Dana, zum einen natürlich, um zu flirten und zum anderen natürlich auch, um ihr seine gewonnenen Informationen über die Erscheinung in ihrer Wohnung mitzuteilen. Denn dabei könnte es sich um Gozer handeln. Gozer, der Vernichter, ein Gott und gleichzeitig ein Shapeshifter, der mit Hilfe des Halbgottes Zul und des Dämonen Vince Clortho droht, auf die Erde zurückzukehren. Und ausgerechnet diese beiden Kreaturen befallen nun Dana und ihren Nachbarn Louis Tully. Und die beiden sind quasi Schlüsselmeister und Torwächterin und müssen sich dann für die Ankunft von Gozer bereit machen. Und die besessene Dana versucht nun, ihren Schlüsselmeister zu finden. Und da gibt es dann ja auch eine sehr, ja, erotisch aufgeladen, aber gleichzeitig sehr witzige Szene. Denn sie weiß eben nicht, dass ihr Nachbar Louis, der Schlüsselmeister ist, sondern sie denkt, dass es Venkman ist. Und ja, da kommt es dann auch zu einer guten Szene, über die wir gleich noch reden können. Und der eigentliche Schlüsselmeister dann eben in der Gestalt von Louis wird dann von der Polizei aufgesammelt und zu den Ghostbusters gebracht. Und ich finde gerade diese Verwechslungsszene zwischen Dana, Venkman und Louis, Die ist schon ziemlich gut gelungen, muss ich sagen. Also im ursprünglich stand ja im Drehbuch auch, dass Venkman eine Romanze mit einem interdimensionalen Wesen eingehen sollte. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass es ja ohnehin diese Dimensionsreisen gehen sollte, aber das wurde dann alles so ein bisschen beiseite gelegt aufgrund des Budgets. Und Pascal, ich fand es sehr interessant, dass Sigourney Weaver, die sich ja dann auch noch zum Terror-Dog verwandeln sollte im Laufe des Films, sie hat diesen Terror-Dog vor Ivan Reitman in ihrer Audition tatsächlich performt, weil sie nicht wusste, dass das später mit einem Spezialeffekt gelöst werden würde. Sie dachte wirklich, sie muss den spielen und hat dann wohl eine sehr, sehr krasse Performance hingelegt. Und Ivan Reitman hat gesagt, okay, du kriegst die Rolle, aber bitte mach das nie wieder in deinem Leben.
Wow. Ach ja, es ist super. Also auch der Part des Films ist wieder fantastisch. Und ich finde, man muss ja auch noch mal das komödiantische und schauspielerische Talent von Rick Moranis ein bisschen herausstellen. Weil ich finde, der spielt den Lewis. Der ist natürlich auch, also der ist sehr überzeichnet. Also er ist wirklich so der Loser unter den Losern. Er ist halt, ich glaube, Steuerberater, ne? Genau. Und hat dann halt da irgendwie seine eigene Party, wo dann halt auch irgendwie nur andere Steuernerds einlädt und ist halt super in Dana verschossen.
Damit er alles absetzen kann.
Genau.
Das ja, ist auch so geil.
Ja. Das ist echt, er ist halt irgendwie schon super. Und ja, ich glaube, manche Menschen finden ihn immer so ein bisschen drüber, auch die Rolle. Ich finde es halt super. Er ist halt wirklich so der, ja, er ist halt so der Loser. Aber dann wird er zum Schlüsselmeister. Und ja. Und wenn er halt dann als Schlüsselmeister durch die Straßen New Yorks läuft und dann halt so in diesem Fantasy-Jargon mit den, ja, normalen Menschen spricht und er dann mit dem Pferd dort diskutiert, so, keine Angst, wir werden alle frei sein. Es ist schon sehr, sehr witzig. Es ist ganz grandios, ja.
Ja. Das Krasse ist ja, dass tatsächlich John Candy diese Rolle spielen sollte ursprünglich.
Ach, krass.
Also es hätte, glaube ich, auch gepasst auf eine ganz andere Art und Weise, glaube ich. Aber ja. Rick Moranis haben sie auf jeden Fall auch einen super Ersatz gefunden, finde ich auch. Große Klasse, wie er das hier spielt. Und dann haben wir ja eben Winston. Winston, André, ist ja ein bisschen so angelegt, so wie du und ich quasi, oder wie Pascal, der gewöhnliche Mann sozusagen, der irgendwie nicht Wissenschaftler ist und der damit eigentlich nichts zu tun hat, der dann aber in die Truppe reinkommt, der eigentlich trotzdem eigentlich ja total überqualifiziert ist für diesen Job, wie sich ja herausstellt, als er dort seinen Lebenslauf erzählt. Aber er ist ja so, übernimmt so ein bisschen die Funktion des Zuschauers in dem Film, weil er kann nämlich Fragen stellen, die der Zuschauer sich vielleicht auch gerade stellen würde, ne?
Ja, ja, absolut. Also er, das ist so der Anfang davon, von diesem Skeptikertum. Also er kommt da rein, er sagt erst halt, es ist alles Bullshit, aber ich brauche einen Job und hab irgendwie Bock. Und aber er übernimmt erstmal so den Skeptiker-Part und vor allem auch dann so, er übernimmt dann so den wirklich den Handwerker-Part, der Bewerber-Part. Er kommt so rein, er braucht einfach einen Job, wo muss ich denn da schreiben, zeigt mir mal die Ausrüstung und dann geht's ja auch direkt los, ne? Ich glaube, da kommt die ja gerade wieder mit einer Falle auch frisch in der Hand und er wird dann so quasi im Vorbeigehen, ja, sie sind eingestellt, komm so mit, ich zeig dir mal alles so. Und hier ist ein Geist, das ist eine Falle, das ist hier unser Aufbewahrungslager, Punkt. Und er muss es halt erstmal so hinnehmen und ja, er denkt da gar nicht groß drüber nach. Er zieht sich halt die Sachen an, wie so ein Blaumann eben und macht halt los. Aber bis er dann bei dem ersten Einsatz selbst auch überhaupt mal auf was Übernatürliches trifft, dann realisiert er auch erst, dass das stimmt alles und dass es nicht einfach nur irgendein Humbug ist, den er da macht. Das ist halt auch super gut.
Ja, ursprünglich sollte, hatte ich vorhin schon gesagt, ja, Eddie Murphy auch diese Rolle spielen und als der dann eben abgesagt hat, wurde die Rolle umgeschrieben, weil ursprünglich sollte Winston halt von Anfang an dabei sein, also sie sollten direkt vier Ghostbuster sein und dann hat man sich dann aber umentschieden, als man quasi die gedachte Starbesetzung nicht bekommen hat, dass dann das vierte Mitglied erst später noch mit dazukommt. Und an dieser Stelle wollen wir ganz kurz in eine Werbepause gehen. Wir stellen euch jetzt kurz den Sponsor unserer Episode vor. Also bis gleich. Ja, bereits in der vergangenen Woche haben wir euch HelloFresh vorgestellt und auch diese Folge wird gesponsert von der Kochbox für eine ausgewogene Ernährung. HelloFresh bietet wöchentliche, abwechslungsreiche Rezepte bequem bis zur Haustür geliefert. Flexibilität bietet dabei die Wahl an Gerichten pro Woche und auch mögliche Lieferpausen. Da ich auch gerade vermehrt auf meine Ernährung achte, kommt mir vor allem die Auswahl an vegetarischen und vor allem veganen Rezepten zugute. Diese Woche gab es bei uns unter anderem eine Veggie-Maultaschenpfanne mit Gemüse. Die war dank den super leichten Anleitungen blitzschnell zubereitet als One-Pot-Gericht und war wirklich super schnell fertig und super leicht vor allem. Das Kochen mit HelloFresh macht echt Spaß. Und dank den Zeitangaben der Gerichte weiß man eben auch ungefähr, wie viel Zeit man einplanen muss. Das ist für den stressigen Alltag, zum Beispiel im Leben eines Podcasters, auf jeden Fall eine Erleichterung. Und Großeinkäufe gehören ebenso der Vergangenheit an.
Ja, die Zeitersparnis ist für mich auch ein großer Punkt, ebenso wie die Abwechslung und Ausgewogenheit. HelloFresh ist zudem auch sehr nachhaltig mit recycelbaren Verpackungen und klimaneutraler Lieferung. Pro Woche kann man auch extra klimafreundliche Gerichte wählen, die 50% weniger CO2 verursachen. Echt eine coole Sache. Und auch neu sind jetzt frische Blitzgerichte, wie sie heißen, für die Mikrowelle, wenn man mal nicht so viel Zeit am Tag hat zum Kochen. Kommt ja beim stressigen Alltag auch durchaus mal vor. Und neben den auch von Chris schon erwähnten vegetarischen Gerichten gibt es eben auch eine Vielfalt veganer Gerichte bei HelloFresh. Wenn ihr jetzt mal Lust habt, HelloFresh selbst auszuprobieren, haben wir ein echt cooles Angebot für euch. Wir können euch 60 Euro Rabatt aufgeteilt auf die ersten 4 Boxen HelloFresh geben, also quasi auf einen Monat Essen. Dabei erhaltet ihr 25 Euro auf die erste, 15 Euro auf die zweite und je 10 Euro auf die dritte und vierte Box. Dafür geht ihr entweder auf hellofresh.de, stellt euch eure Lieferung zusammen und gebt beim Checkout den Gutscheincode HORROR ein, alles groß geschrieben. Oder aber ihr schaut bei uns in die Shownotes und da folgt ihr einem Link, der hinterlegt ist. Da sind dann die 60 Euro Rabatt schon aktiviert und ihr bestellt dann einfach über den Link.
Und jetzt machen wir weiter mit den Ghostbusters. In der Zwischenzeit macht Walter Peck, den wir eben schon angesprochen haben, von der Umweltbehörde mächtig Stress. Er hat es auf die Ghostbusters und deren Arbeit abgesehen und will den Laden direkt einfach mal schließen lassen. Aber noch viel schlimmer, er will die ganze Anlage abschalten, was zu einer Explosion führt, die alle gefangenen Geister, und es waren einige aus den letzten Wochen, wieder freilässt. Und in New York geht nun mehr denn je der Spuk um und zu allem Überfluss werden unsere Ghostbuster auch noch hinter Gittern gesperrt. Immerhin finden sie dort heraus, dass das betroffene Hochhaus von Ivo Schendor designt wurde. Und der war wiederum Anführer eines Gozer-Kults. Und das Hochhaus wurde so designt, dass eine Antenne auf dem Dach war. Und die Antenne sollte Gozer die Möglichkeit geben, die Apokalypse auf die Menschheit und auf die Erde loszulassen. Und das Geisterchaos in New York City führt dann aber trotzdem dazu, dass die Ghostbusters wieder freigelassen werden vom Bürgermeister höchstpersönlich. An dieser Stelle vielleicht nochmal eine Sache, Pascal, die ich ja auch fantastisch finde an diesem Film, und das ist auch das Sounddesign dieser ganzen Geräte und Autos, ne, die ja auch so, so markant geworden sind. Jeder kennt diese, also jeder, na, vielleicht nicht jeder Mensch auf dem Planeten, aber sag mal, jeder Mensch, der diesen Film mal gesehen hat, wird sofort diese Sirene von dem Ghost, von dem Actor One erkennen. Ne? Und jeder wird auch sofort, wenn die Protonstrahler angemacht werden, auch dieses Geräusch kennen. Ne? Das hat sich so eingebrannt, finde ich, in, ja, weiß ich nicht, so zeitgeistmäßig. Ist Popkulturgeschichte.
Ja, aber absolut. Das Sounddesign ist fantastisch. Das Design auch generell der Gerätschaften ist super. Auch die Photonstrahler sind, ja, klasse. So, auch jeder weiß, ne? Kreuzen die Strahlen auch.
Ist das, etwas, mal ganz ehrlich, ist das irgendwie eine Andeutung? Habe ich mich immer gefragt.
Also, ich habe es immer so verstanden. Also, ich habe es auch in anderen Kontexten mal gehört, ja. Aber dann war die Anspielung andersrum.
Genau, ich weiß nicht, was davon was inspiriert wurde. Also, ich glaube eher, der Gag basiert dann auf Ghostbusters.
Ja, ich glaube auch.
Möchte ich vermuten.
Was mir auch.
Aber da müssen wir nicht ins Detail gehen. Nein, aber nein. Das Sounddesign ist fantastisch.
Ja. Müssen wir tatsächlich nicht. Auch die Musik von Emma Bernstein, die finde ich auch tatsächlich ziemlich gelungen, weil sie sich nicht so in den Vordergrund drängelt, André. Ich hatte es auch gelesen, er hatte auch ein Interview zu geben, hat gesagt so, ja, ich brauche halt keine Musik machen, die jetzt Comedy untermalt noch, weil die Gags allein im Drehbuch sorgen schon dafür, dass die Comedy funktioniert. Das brauche ich nicht untermalen. Die funktioniert alleine und deswegen hat er versucht, so eine smarte, süße Musik so zu machen nebenbei, an die man sich trotzdem irgendwie erinnert, aber ohne dass jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten doch zum Beispiel mal in Halloween 5 die beiden Polizisten, an die ihr euch vielleicht beide erinnern könnt, die ja sogar ihr eigenes Jingle hatten dort, damit man weiß, Comic Relief, so und sowas braucht hier dieser Score gar nicht und der funktioniert auch so bezaubernd, ne? Den haben wir ja später auch nochmal jetzt in dem Ghostbusters Afterlife zum großen Teil wiederverwendet gehört und der funktioniert nach wie vor super, ne?
Ja, absolut. Der trägt den Film schon sehr und der ist halt wirklich, wie du sagst, der ist halt nicht zu prägnant, der läuft halt so mit. Aber gibt dem Film immer wieder Tempo. Also der läuft halt immer, ob jetzt einer durch die Straßen läuft oder ob sie zum Einsatz laufen, der fährt halt mit, so wie der Ecto 1 fährt der Soundtrack auch mit, aber er drängt sich halt weder zu sehr in den Vordergrund, aber fehlen dürfte halt auch nicht. Ich finde, er macht das Lockere an dem Film noch deutlicher, dieses Verspielte, aber eben, er ist weder zu dramatisch, noch eben irgendwie unterstreicht er halt den Klamauk. sondern es ist halt ein Score. Es ist ein richtiger Score und nicht einfach nur ein Soundbed für Szenen, sondern es ist ein echter Score, der dem Film halt einen Mehrwert gibt. Und das ist halt eine super Entscheidung, wie du sagst. Es hat da nicht irgendwie irgendwelche albernen Stücke einspielt, wenn halt jetzt irgendwie jemand einen dummen, weißt du, fast wie so ein eingespielter Lacher bei einer Comedy-Show, sondern dass es irgendwie einen Tusch gibt, wenn einer einen blöden Gag gemacht hat, sondern es ist ein richtiger, echter Filmscore und der ist halt super, ja.
Ja, ich finde auch das Main-Theme, was sie eben dann auch wieder verwendet haben jetzt in Afterlife, das ist halt so, das erinnert mich auch so an, das ist so ein Wohlgefühl auch, wenn man, das bekommt man sofort beim Gucken. Ich musste da auch irgendwie so an so Jahre denken, denen ich noch SimCity und Sims und sowas gespielt habe. Da klingt die Musik tatsächlich manchmal auch einfach so, weil sie irgendwie so ein Wohlgefühl erzeugen will. Und das hat der Score hier auch super geschafft. Und ja, Pascal, der mag vielleicht jetzt nicht so markant sein, aber natürlich sehr markant ist natürlich der Überhit, den dieser Film mit sich gebracht hat. Ray Parker Jr.'s Ghostbusters-Song, der einmal am Anfang ja schon angedeutet wird und natürlich auch in den Credits nachher groß läuft. Vielleicht der größte Filmsong aller Zeiten, zumindest einer der bekanntesten fünf ist es mit Sicherheit. Das ist ein Smasher, ne? Ein Ghost Smasher,
ja. Das ist natürlich einfach, also was Besseres kann dir, glaube ich, nicht passieren, als wenn du halt, ja, irgendwie einen Song in Auftrag gibst und dann, ja, in dem Fall von Ray Parker Jr. halt so ein Ohrwurm, so eine Popnummer halt serviert bekommst, die dann ja auch nicht ohne Grund so lange in den Charts, mindestens in den USA und auch in Großbritannien, ganz weit vorne dabei war. Das ist halt dann, wenn du halt noch während der Film quasi in den Kinos läufst, du auch noch die Musikcharts dominierst, so, dann ist ja quasi, also eine bessere Werbekampagne kannst du ja nicht haben, als alleine
diesen Song. Vor allem beidseitig, ne? Für den Film ist es super, genau. Und für den Musiker ist es super. Ich meine, der war genau, ja auch damals, der hatte ja auch schon ein paar Hits, aber das ist ja natürlich nicht vergleichbar mit diesem Song hier gewesen.
Nee, genau. Das ist, ja, es ist eine beidseitige, fantastische Cross-Promotion, die da zustande kam, einfach weil dieser Song, einfach großartig ist.
Wir sind ja eben schon so ein bisschen beiläufig auch schon auf die Humorebene des Films mehrfach eingegangen. Da würde mich jetzt interessieren, wie jetzt euer Empfinden war, wie gut das noch heute funktioniert. Also ich bin der Meinung, dass nicht mehr alles sitzt, aber vielleicht auch damals schon nicht alles gesessen hat an Sprüchen, an Gags, an Witz in dem Film. Aber dass eben vor allem dieser natürliche Charme des Castes und André hat es vorhin auch gesagt, bis in die kleinsten Nebenrollen, das wiegt so viel auf, das hat so viel Sympathien, die da erzeugt werden, so viel Charme eben, wie ich eben erwähnt habe. Und ich finde, der Film ist auch nie so auf der Suche nach dem ultimativen Kracher-Gag, sondern er hat einfach pausenlos viele kleine gelungene Gags über die ganze Laufzeit und vieles ist eben an dem Film auch improvisiert, weil dafür ist Bill Murray ja zum Beispiel auch bekannt, dass er jetzt sich nicht unbedingt so sehr an Drehbücher hält, sondern meistens gerade seine witzigsten Szenen dann doch irgendwie immer selber einfach ja, improvisiert am Set. Aber ich muss sagen, funktioniert zum Großteil für mich noch. Wie sieht es bei dir aus, André?
Für mich eigentlich so ziemlich durchgehend auch. Also ich finde die Gag-Ebene halt um die Ghostbusters, also ausgehend von den Ghostbusters selbst, funktioniert immer noch super. Bill Murrays Flirt-Macho-Ding ist so ein bisschen cringy und da inzwischen. Das würde man vielleicht heute nicht mehr ganz so extrem schreiben, aber es ist alles noch im Rahmen, auch jetzt nichts, was man rückwirkend irgendwie, wo man irgendwie Zähne zusammenbeißen muss, das ist alles trotzdem immer noch recht harmlos, was da ja passiert. Weil er ist ja auch keine Arschlochfigur, ne? Er ist ja trotzdem ein netter Kerl so, ist ein guter Typ, er macht halt nur sehr gerne sehr dumme Sprüche hin und wieder, aber die sind alle, wie gesagt, finde ich, im Rahmen, das ist jetzt nichts, wo man aus heutiger Sicht, finde ich, ja, also habe ich jetzt nirgendwo dran gestoßen, rückwirkend. Ist mir nichts aufgefallen. Das finde ich, das funktioniert alles noch gut. Sind so ein paar Sachen, also klar, Rick Moranis Figur haben wir ja gesagt, der ist halt schon hart Klischee und er ist dann vielleicht auch teilweise fast schon ein bisschen nervig, aber soll er ja auch sein. Ne? Er ist ja auch so ein Klettencharakter. Das ist aber auch okay, weil er es einfach gut spielt. Und ja, so insgesamt, also ich finde, der funktioniert immer noch von der Gag-Dichte her eigentlich schon sehr, sehr gut. Auch so Moment, also ich finde die auch teilweise so geil albern, aber selbst die albernen Szenen sind so konsequent. Auch wenn die dann im Knast landen und dann plötzlich sind sie im Knast und haben so Baupläne von der Stadt und von den Gebäuden. Denkst du jetzt so, hä, woher und so. Aber es ist alles selbstverständlich. Und die anderen Insassen, die gucken auch so mit, was sie da machen und so. Und alles ist total entspannt. Das ist halt so albern, aber der Film verkauft dir das halt einfach so konsequent, dass du es nicht hinterfragst. Genauso wie die Geister eben. Und das funktioniert halt einfach generell gut, dass der so sehr, sehr abstruse Szenen einfach so kalkuliert abspielt, dass du es einfach hinnimmst so. Und das, finde ich, schafft er auch aus heutiger Sicht immer noch.
Wie sieht's bei dir aus, Pascal?
Ja, kann ich eigentlich so unterschreiben, genau. Es gibt auch so hier und da, klar, die Nummer um Venkman und Dana haben wir schon jetzt angesprochen, die ist ein bisschen angestaubt und da knirscht es vielleicht manchmal ein bisschen. Dann gibt es noch so Szenen wie, wir haben ja noch diese Montage, die 80er-Montage, die nicht fehlen darf. Dann gibt es ja noch da mit Ray und der, ja, mal seine Geister, sein Traum-Geister-Erotik-Encounter.
Ach ja, stimmt. Der ist auch cringe, das stimmt, ja.
Der ist auch ein bisschen cringe. Aber davon ab, gerade so halt, genau, das menschlich, zwischenmenschliche zwischen den Figuren ist fantastisch. Dafür sind die Figuren einfach großartig. Ich liebe das, wenn Ernie Hudson halt Winston dann am Anfang immer so, er ist ja der Ultra-Pragmatiker und dann aber auch halt immer dieses so leicht, ja, okay, ist es schon alles ein bisschen abgedreht, also so das Ungläubige so in seine Comedy-Momente legt. Dann Venkman, der halt auch immer dieses fantastisch, also halt Bill Murray halt, ne, dieses zynisch-ironische, dass er halt einfach, ja, fantastisch kann. Und ja, haben wir schon gesagt, Egon ist halt einfach dann in seinen, in seiner Nerd-Rolle so gefangen, dass er dadurch halt einfach witzige Momente zaubert. Und das funktioniert für mich immer noch fabellos. Also das muss ich sagen. Da sind sehr, sehr viele Komödien aus dieser Zeit wesentlich angestaubter und schlechter gealtert. Und das hat Ghostbusters wirklich geschafft, da ja, was vergleichsweise Zeitloses zu schaffen. Ja.
Auf dem Dach des Hochhauses haben Dana und Luis, beziehungsweise Zool und Clorto, das Dimensionentor geöffnet, damit Gozer den Weg bereitet und sie verwandeln sich ja dann in diese Terror Dogs und anschließend öffnet sich das Tor und Gozer tritt in Form einer, ja, ich würde mal sagen, dämonischen Frau zum Vorschein. Da kommt ja auch dieser, ich liebe das, diesen Satz, Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Das ist auch so verdammt gut. Ich liebe das. Und unsere Helden sollen sich nun aussuchen, in welcher Form der Zerstörer die Welt richtig betreten soll und Stance entscheidet sich aufgrund einer Kindheitserinnerung an den Marshmallow-Mann, beziehungsweise an den Stay Puft-Man. Und so soll es dann noch sein. Und der ist jetzt allerdings nicht mehr so vielleicht klein und niedlich, sondern der ist gefühlt 200 Meter groß und wandert nun durch die Straßen des Big Apple. Und dann kommt's, das, was wir vorhin gesagt haben, Pascal, ne, das höchste Gebot, das höchste Verbot auch gleichzeitig, nämlich die gekreuzten Protonenstrahler, sorgen am Ende dann dafür, dass das Unglück doch noch rechtzeitig abgewendet werden kann und Louis und Dana am Ende noch leben und die Ghostbusters dann am Ende in den Straßen New Yorks von der Bevölkerung gefeiert werden. Aber dieses Ende ist natürlich auch wieder, auch so tricktechnisch gesehen, macht das einfach super viel Spaß, weil sie auch, ich liebe ja dieses Matte-Painting, ne? Also das, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind eben dann, wenn früher eben statt irgendwie große Kulissen zu bauen, hat man einfach den Hintergrund von sehr begabten Künstlern hat zeichnen lassen, sodass er zumindest damals echt ausgesehen hat im Kino oder auf VHS oder wo auch immer. Und das war ja auch so der Fall. Hier hat man zum Beispiel auch einen 360-Grad-Backdrop hergestellt. Ja, also quasi, sie haben ja das Hochhaus gehabt, das es ja auch wirklich gibt, 55 Central Park West. Und es wurde dann mit Matte Painting um 8 Stockwerke erhöht sozusagen. Es wurde quasi zeichnerisch erweitert. Und obendrauf wurde dann das auf der Spitze des Hochhauses wurde dann quasi, das wurde dann auf eine Soundstage dann sozusagen gedreht und da gab es eben diesen 360-Grad-Backdrop und da wurden auch teilweise irgendwie mit den ganzen Lichtern und allem drum und dran irgendwie 50.000 Ampere für die finale Szene ausgelöst auf der kompletten Soundstage und da musste Columbia Pictures auch andere Stages komplett abschalten lassen, damit das überhaupt funktioniert. aber es ist schon, auch wenn natürlich, wie gesagt, nicht alles krass gut aussieht, Pascal, aber auch so die Terror Dogs, das sind ja auch so teilweise eben ferngesteuerte Puppen sozusagen oder mit, ja, wie sagt man, mit Puppets on a String quasi mit einem
ja, so Marionetten.
Ja, genau, Marionetten, das ist das Wort, ja, was ich gesucht habe, so gesteuert werden und das macht schon einfach Spaß, wenn man sieht, wie sie sich da kreativ haben austoben lassen und so weiter, ne, das fetzt. Und das dann, der Stay Puft Man, also der Marshmallow Man, das war halt auch ein Mann in vielen Szenen im Kostüm, der eben durch nachgebaute Miniaturen von New York gelaufen ist, ne, also so hat man ja irgendwie auch ein gewisses Godzilla-Gefühl erzeugt, finde ich. Und am Ende war das sogar ein angezündeter Stuntman, der den performt hat, als er dann nachher brennt und explodiert.
Ja, ist witzig, ne? Dass da halt, da ist ja wirklich dann, bekommt der Film noch so seinen keinen eigenen Kaiju-Moment eigentlich. Ja. Das ist schon super charmant. Und ja, es ist toll. Also die, also was da mit den Spezialeffekten gemacht wurde, super. Die Terrorhunde praktisch auch fantastisch. Du hattest es ja mal erwähnt, es gibt da halt leider noch in diesem Hotel vorher, da wird dann in manchen Actionsequenzen, wenn die Terrorhunde halt sich schnell bewegen, ist da halt das dann nicht praktisch. Das sieht dann auch heutzutage leider nicht mehr gut aus. Wenn die halt dann da irgendwie einfach aufs Bild gelegt wurden. Aber immer wenn du sie halt, ja, dann in ihrer praktischen Form siehst, sind die auch klasse. Und der Stay Puft Man ist super. Und ja, das mit den Photonstrahlern ist halt auch, ist halt eigentlich so ein super Beispiel für so eine Chekhovs Gun im Sinne von, ne, das wird irgendwie erwähnt in der Mitte des Films. Die Photonen dürfen nicht gekreuzt werden. Und natürlich ist das am Ende dann die Lösung, beziehungsweise man sieht dann noch einmal, was passiert, wenn man sie kreuzt. Und es ist ehrlicherweise nicht halb so schlimm, wie Egon gesagt hat. Also im Sinne von, alles, was du dir vorstellen kannst, wird einfach sich in Luft auflösen. Eigentlich ist es nur eine sehr große Explosion. Aber, na gut, sei mal dahingestellt. Und dann ist sehr viel, ja, ich weiß gar nicht, stand das in deinem Buch? Ist das, also ich habe mal das Gefühl, die haben einfach ganz, ganz viel Rasierschaum angemischt.
Ja, ne, sieht aber irgendwie trotzdem, ich weiß nicht, ich mag's irgendwie.
Ja, ja, also es war auch jetzt keine Kritik, aber ich frage mich immer, was sie dann da nehmen, um sich da halt dann so, oder ist es einfach eine große Schaumparty, keine Ahnung.
André, wie hat dir die Schaumparty gefallen, beziehungsweise das Ende des Films?
Schaumparty ist gefallen mir generell super. Ja, das ganze Finale ist natürlich auch komplett drüber und macht aber großen Spaß. Also zum einen einfach, wie natürlich dann auch hier die Antagonisten auftreten und die Höllenhunde oder Terror Dogs, wie sie heißen, finde ich auch cool. Wie Pascal halt sagt, die sind auch cool. Also auch die, wenn sie handgemacht sind, sehen sie super aus. So ein, zwei Uncannys, Jagdszenen da mit Rick Moranis, vergessen wir schnell. Die sind leider wirklich nicht gut gealtert, die wenigen Momente. Aber im Finale sind die dann auch wieder super und dieses einfach dieses Setting dann auf diesem Hochhaus drauf, mit diesem Höllentor und alles, ja, bauscht sich immer weiter auf, bis hin dann eben natürlich zum legendären Marshmallow Man. Nicht verwechseln mit Michelin-Männchen. Das ist natürlich alles sehr, sehr cool und auch erinnerungswürdig immer noch und ist ja nicht umsonst auch mit, ja, absolut Zeitgeschichte und Popkultur geworden. Das ist natürlich alles schon sehr, sehr cool und gerade auch dieser Marshmallow Man, also es geht ja darum, einfach eben das absolute Böse kommt auf die Erde und die Ghostbusters dürfen entscheiden, wie es aussieht. Dann sitzt halt ein riesen Marshmallow Mann. Auch das unterstreicht ja wieder, also der richtet ja trotzdem Zerstörung an. Also der findet super, wie der Film es schafft, eine sich ja doch bedrohliche Situation, aber dann irgendwie so abzuwandeln, dass sie doch familientauglich ist. Und dabei aber du sitzt da nicht da und bist so, wie doof, sondern du findest es trotzdem cool. Also, ne, du erwartest ja jetzt auch jetzt nicht irgendwie den krassesten Horror, weil der Film das ja gar nicht vermitteln will. Aber wie der Film eben mit dem Bösen umgeht, mit diesen Geistern umgeht, die an sich bedrohlich sind, aber so verpackt, dass es eben dann doch leichte Kost bleibt, das finde ich sehr beachtlich und das funktioniert halt sehr, sehr gut. Und deswegen das Finale da sehr, sehr cool. Mit dem Strahlenkreuzen, ja, letztendlich ist das Strahlenkreuzen ja dann doch eigentlich eine Geheimwaffe, wenn man es so nimmt. Also durch die vereinten Kräfte sind wir nicht Captain Planet, sondern sind wir halt die Ghostbusters. Und Strahlenkreuz ist ja quasi dann die Wunderwaffe, um dann die Strahlen so zu potenzieren, dass es eben sogar ein Dimensionstor schließen kann. Das ist ja eigentlich die Krux da drin.
Was mich interessieren würde, bevor wir zum Ende kommen für diesen Film, ist natürlich, wir sind hier im Horrorfilm-Podcast und wir haben festgestellt, im zweiten Teil, worüber sind wir uns einig, kann man sich auf jeden Fall gruseln, besonders als Kind. Aber wie sieht es denn jetzt mit dem ersten Teil aus, Pascal? Gibt es da Momente für dich, wo du sagst, dass zumindest für Kinder vielleicht gruselig sein könnte oder vielleicht sogar heute auch für uns als Erwachsene?
Ich glaube, die Terrorhunde haben auf Kinder mit Sicherheit ein Potenzial, so einen ähnlichen Effekt zu haben, wie ich muss jetzt gerade, weil auch wieder durch Social Media wandert, an diesen roten Stier vom letzten Einhorn denken. Das sind einfach böse Monster, so. Die sehen ja auch jetzt echt fies aus. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass das auf ein Kind Wirkung hat. Ansonsten sind, glaube ich, so die echten Gruselmomente. Naja, also kommt drauf an, ab, ne, so welchem Scoville-Wert, Gruselfaktor man da schon irgendwie was spürt, aber ich denke eigentlich nicht. Also da, der Film schafft es irgendwie sehr schön, diese ganzen, also diese, so eine Grusel, so eine, ja, familienfreundliche Gruselatmosphäre einzufangen mit Geistern und mit, ja, auch Monstern, ohne dass es jetzt halt wirklich, ja, halt auch nur annähernd irgendwie an eine Horrorrichtung geht. Also es ist für mich halt eigentlich, ja, es ist halt eine Komödie mit Geistern und Monstern.
Ja, würdest du zustimmen, André?
Ja, ich finde, es schon, gibt schon ein, zwei Szenen. Zum Beispiel die, wo Dana da auf dem Stuhl sitzt, dann kommen diese Hände da raus und umschlingen sie und dann wird sie so in diese,
wie bei Day of the Dead, ne, wo die Hände
so
rankommen.
Ja, in diese Tür reingefahren. Ist, das finde ich schon. Es gibt schon so ein, zwei Szenen, die, glaube ich, schon für Kinder. Also, wenn ich mich zurückerinnere, als ich ihn damals zuerst mal gesehen habe, war ich auch halt sehr jung. Doch, so ein bisschen gruselig oder ein bisschen spooky ist es schon. Ist es nicht schlimm? Weil der Film dann auch immer sofort danach wieder mit Gags bricht. Aber ich finde schon, so ein, zwei kleine Szenen hat er schon, wo man sich so leicht schaue, wo es leicht schaurig wird.
Ja, würde ich auch so sehen. Also schon, der hat schon, ich finde, der hat so eine gemütliche Gruselstimmung. So für,
ja.
Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt für Sonntag, für Halloween noch einen Film für Nachmittag braucht, da ist Ghostbusters die Ideallösung für, würde ich fast behaupten, um dann später in die härteren Gefilde abzudriften. Ja, aber wie schon eingangs erwähnt, ja, der Ghostbusters-Film meiner Kindheit oder unserer Kindheit ist irgendwie der zweite Teil gewesen und dementsprechend ist auch Vigor quasi der Albtraum dieser Zeit für mich gewesen, aber der bessere Film, und das hat sich jetzt beim Rewatch für mich auch wieder bestätigt, ist der Vorgänger von 1984, da ist mal dieser feine, mal dieser brachiale Humor, der hat so eine, wie eben von uns dargestellt, eine angenehm schaurige Stimmung. Der hat die perfekte Besetzung, er hat ein perfektes Timing und eben stellenweise auch noch heute ansehnliche Effekte, auch wenn es, wie gesagt, Momente gibt. Ihr habt es eben genannt, die Terror Dogs, wenn sie dort da durch die Straßen ziehen, sind optisch vielleicht, passt nicht mehr so ganz zum Rest des Films zusammen. Und es ist eben diese Mischung aus was Übernatürlichem, also den Geistern, und eben dem Realismus in der Geschichte, dass quasi Entrepreneure ein Unternehmen gründen, dass das Ganze so für mich so sensationell gut macht. Und das ist ein Film, der, und das schaffen ja auch nicht so viele Filme, ne? Wenn wir jetzt so über so in dieser Größe reden, dann sind wir vielleicht bei Indiana Jones, bei Back to the Future und so eine Sachen, aber das sind trotzdem eben die wenigsten Filme, die eben Generationen überleben und auch Generationen beeinflussen, ne? Also auch heute noch, wenn Kids aufwachsen und den Film vielleicht das erste Mal sehen und so weiter, die haben da auch Bock immer noch auf das Zeug und das ist, wie gesagt, fantastisch gealtert, kaum angestaubt bis gar nicht angestaubt, hat super Zitate, super Figuren, super Einzelszenen, super Ideen, viel Charme und eben für mich der wichtigste Punkt, man merkt allen Beteiligten an, dass sie unglaublich viel Bock auf diesen Film haben und ja, letztendlich ist es ein zeitloser 80s-Klassiker, der so viel Spaß macht, auch eine der besten Komödien aller Zeiten und es ist eben ein Film, der viele Leute, die so in unserem Alter sind, zwischen 30 und Leuten, die so ein bisschen älter sind und zwischen 50, hat der Film technisch sozialisiert und ist vielleicht sogar auch besser besprochen, als er tatsächlich eigentlich ist. Aber hier ist einfach alles zusammengekommen, was zusammenkommen kann. Ein richtiger Glückstreffer sozusagen. Und ich schließe es mal ab mit einem Zitat auf Letterboxd von dem User Daniel, das ich gelesen habe. Und das fand ich halt auch perfekt. The reason this worked is because they didn't drop Ghost on a comedy, but because they dropped comedians on a sci-fi story. Pascal, du bist dran. Achso, 4,5 von 5.
das ist ein tolles Zitat und ich glaube, das würde ich jetzt mal so aus der Hüfte geschossen auch so unterschreiben, weil, genau, man hat nicht versucht, hier einfach eine 0815-Komödie dann irgendwie mit Geistern zu unterfüttern, sondern hat man sich echt, man hat sich eine vollständige Fantasy-Geistergeschichte in New York ausgedacht und da dann halt geile Comedy draufgepackt und die ist halt wirklich, finde ich, nach wie vor immer noch fantastisch. Und ich bin ein Sucker für gute Komödien. Ich liebe das. Es ist neben Horror vermutlich mein liebstes Genre. Auch wenn man, ne, Komödie-Genre ist dann halt immer so, Humor wird halt einfach in vielen Filmen, in den allermeisten Filmen, zu einem gewissen Grad eingesetzt, um dann aufzulockern oder andersweitig Entertainment zu schaffen. Aber ich denke schon, dass es dieses Genre der vergleichsweise offensichtlichen Komödie gibt, mit dann natürlich hier dem Fantasy-Subgenre. Und das ist Ghostbusters für mich und ich finde es großartig. Und ich finde auch, dass dann so ein Film auf diesem Level so eine Art von Meisterwerk sein kann. Und ich würde mich jetzt auch, das ist natürlich bei Ghostbusters eine Angriffsfläche, die man sich da immer leicht schafft. Also ich würde mich jetzt auch nicht davon freisprechen wollen, dass da nostalgische Verklärung mit im Spiel ist. Klar, es ist ein 80er-Film. Ich bin jetzt auch nicht, also ne, ist ja bekannt, dass ich auch großer Fan für 80er-Nostalgie bin. Und da spielt der Film ja natürlich auch komplett in die Karten. Deswegen bekommt er da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Liebe, als wenn man jetzt dieses Fable nicht hat. Aber das ist ja deswegen trotzdem Ja, also für mich funktioniert das so und ich finde es super. Ich liebe den Film sehr. Ich finde, der ist halt als Komödie, würde ich dem wahrscheinlich 4,5 geben. Und ich finde aber, der hat so viel Charme. Der hat den Soundtrack, der hat diesen tollen Cast und ja, schafft es halt einfach. Jetzt, der ist bald, wird er 40 Jahre alt und funktioniert noch so gut. Und das ist irgendwie auch einfach beeindruckend. Und deswegen scheue ich mich auch nicht, dem Film gerne 5 Sterne zu geben und ein großes Herz. Und ja, das ist mein Fazit.
Sehr gut. André.
Ja, Ghostbusters. Kann mich da fast nur Pascal anschließen im Großen und Ganzen. Also für mich hat er auch immer noch funktioniert wieder mal. Es ist einfach ein kulturelles Erbe, es ist ein Popkulturerbe, aber natürlich schwingt da auch bei mir sicherlich auch einfach Retro-Feeling mit, so, weil man den als Kind einfach auch so oft gesehen hat und das möchte ich gar nicht da verneinen, aber es ist einfach trotzdem immer noch ein sehr, sehr guter Film. Es ist halt wirklich ein großer Spaß, was eben vor allem natürlich, wie wir schon oft gesagt haben, jetzt heute am Cast liegt. Der ist halt wirklich einmalig zusammengesetzt. Der funktioniert halt fantastisch gemeinsam, die harmonieren. Da ist ein Schlagabtausch drin, den kriegst du halt, wie gesagt, selten so einfach durch geschriebene Lines hin. Das muss halt flowen und das tut's halt hier wunderbar im Film. Dazu kommt halt diese tolle Greifbarkeit, die Selbstverständlichkeit, die tolle Welt, die sie aufbauen, das glaubhafte New York, in denen es halt einfach Geister gibt. Das klappt einfach alles sehr, sehr gut. Das Comedy-Timing ist super. Die Effekte gehen auch heute noch größtenteils in Ordnung, beziehungsweise sind einfach so liebenswürdig und detailliert, dass man ihnen auch, wenn sie mal ein bisschen uncanny heute wirken, nicht böse sein kann, aber es ist alles wunderbar greifbar. Die Story ist jetzt natürlich kein großer Wurf, aber reicht zweckmäßig aus. Es gibt natürlich einen großen Antagonisten, es gibt einen kleinen Einschnitt, weil die Menschen oder irgendjemand im Verwaltungsamt doch nicht an die Ghostbusters glaubt oder ihn an den Kragen will. Es ist so irgendwie alles drin auf dem Weg dahin, dass sie eben das werden, was sie werden sollten, nämlich die gefeiertsten nicht Klempner in New York. Und diese kleine Heldenreise hier bis dahin eben, dass sie die Stadt retten oder beziehungsweise eigentlich die ganze Welt retten, die ist so kompakt, aber eben doch so groß erzählt, dass sie eben die ganze Stadt vereinnahmt. Und wir haben es ja am Anfang schon gesagt, es ist schon eine Liebeserklärung an diese Stadt, was aber, finde ich, auch im zweiten Teil sogar noch deutlicher wird, wo dann auch wirklich ja die Stadt mitmachen muss. Hier ist es ja eher so, die Stadt wird gerettet. Aber trotzdem ist es ganz, ganz spürbar, dass da einfach so ein Zeitgeist mitschwingt, den man auch heute, finde ich, immer noch da so schön, den man spüren kann. Und von daher finde ich auch, für mich ist Ghostbusters wirklich ein perfektes Unterhaltungsprodukt. So, dir guckst du halt runter, du hast eine gute Zeit und es gibt danach eigentlich nichts, wo du jetzt sagst, oh, das hat mir aber nicht gefallen. Von daher gehe ich auch mit, so auch vielleicht ist da eben die letzten 5%, wie ich sage, sind halt Nostalgieverklärung, aber da komme ich nicht drum rum. Auch ich gebe Ghostbusters 5/5 mit Herz.
Sehr schön. Und damit es nicht untergeht, schiebe ich jetzt noch ein Thema vor, Ghostbusters Afterlife, nämlich nochmal kurz unsere Jubiläumsepisode, die es übernächste Woche gibt. Und da hatten wir schon in der letzten Episode dazu aufgerufen, dass ihr uns eure Top 10 Lieblingshorrorfilme zusenden sollt. Das sollt ihr auch weiterhin tun. Das könnt ihr entweder per Instagram Direct Message machen, bei uns auf dem Discord schreibt ihr mir einfach oder ihr schreibt uns auf Twitter eine Nachricht oder schickt uns einfach eine E-Mail. Macht das bitte. Es sind schon sehr, 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 sehr viele Einsendungen eingekommen. Danke dafür an dieser Stelle. Und damit da kein Irrtum aufkommt, nochmal der Hinweis, es müssen keine Filme sein, die wir hier schon besprochen haben. Hauptsache, es sind Horrorfilme. Und genau, schickt uns die Top-10-Listen und schickt uns Vorschläge für Rankings, die wir in unserer Jubiläumsfolge aufstellen sollen. Und nun kann Pascal die Ohren zumachen, aber wir halten uns auch ganz bedeckt, André. Ne? Also wir spoilern hier natürlich an dieser Stelle nicht großartig in den neuen Ghostbusters-Film Afterlife hinein. Wir wollen euch nur einen kurzen Eindruck geben, wie der Film war, was uns gefallen hat, was uns vielleicht nicht so gefallen hat. André, magst du vielleicht ganz grob nochmal zusammenfassen, worum es in den neuen Ghostbusters-Film Afterlife geht? So ganz, ganz grob.
Ganz, ganz grob, ja. Also im Endeffekt geht es um eine Familie, die zieht ja ein bisschen gedrungen aufs Land in eine sehr, 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 sehr kleine Community, eine ganz kleine Stadt, weil sie dort ein Haus geerbt haben. Das sind, wie heißt mal die Mutter? Kelly? Kelly, glaube ich. Ne? Kelly, genau. Mutter Kelly und die beiden Kinder Phoebe und Trevor, gespielt von McKenna Grace und Finn Wolfhard. Und sie haben eben das, ein altes Farmerhaus scheinbar ihres verstorbenen, also des vom verstorbenen Vater von Carrie geerbt und haben wohl nicht so viel Geld, ihnen geht es finanziell nicht so gut. Und dann fahren sie eben diese kleine Stadt, um sich diesem Erbe anzunehmen und stellen dann bei der Ankunft fest, dass das ein ziemlich runtergemotteter Besitz ist mit alten zerfallenen Scheunen und alles jetzt nicht gerade das, wie sie es vorgestellt haben. Zudem stehen diverse seltsame Schilder mit Botschaften vor der Einfahrt mit irgendwelchen Apokalypse-Meldungen und sie merken recht schnell, dass der Besitzer dieses Hauses, also der Vater von Carrie, der Onkel der Kids, der Opa der Kids, Entschuldigung, da auch nicht so beliebt war offensichtlich und alle den eben für so einen crazy old man gehalten haben. Und und dann ergründen die Kinder so ein bisschen, was es denn eigentlich da mit diesem Besitz und ihrem Opa auf sich hat.
Das klingt ja erstmal noch nicht so nach Ghostbusters.
Klingt erstmal nicht nach Ghostbusters, aber natürlich ist da Ghostbusters drin, aber wie gesagt, viel verraten wollen wir erstmal nicht.
Ja, wie gesagt, also es kommen Geister und es kommen alle Sachen, die mit Ghostbusters, alle Sachen, die ihr sehen wollt, die kommen auch in dem Film. Drücken wir es mal so aus.
Aber das ist erstmal der Kickoff so.
Ja. Genau, Jason Reitman hat den Film gedreht, du hast auch schon ein paar Leute aus der Besetzung erwähnt, Finn Wolfhard ist dabei, McKenna Grace ist dabei, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, mit das Highlight dieses Films ist, die wirklich überragend spielt das Ganze und zum Glück auch die Hauptfigur des Films spielen darf und nicht Finn Wolfhard, was, glaube ich, ein sehr guter Kniff im Drehbuch war, aber wir haben auch ansonsten Paul Rudd dabei, der hier so ein bisschen, die erwachsene Figur, aber das Kind im Erwachsenen spielen soll und hat auch wieder seinen üblichen Charme, ich meine, Paul Rudd, dem kann man ja auch wegen nichts böse sein. Der ist ja auch einfach ein sympathischer Typ und genau das spielt er hier auch wieder. Noch weiter in die Besetzung wollen wir vielleicht gar nicht so reingehen, weil dann geht es schon wieder Richtung Spoiler-Gefilde. Aber André, wie hat uns der Film gefallen? Also wir saßen ja beide auch nebeneinander im Kino. Ich würde sagen, es ist für jeden irgendwas dabei. Ne? Also ich glaube, dass jeder Ghostbusters-Fan und jeder Nostalgiker, so ein Typ wie Pascal auch hier, der gerade bei uns sitzt, der wird mit Afterlife, glaube ich, richtig viel Spaß haben und er bekommt auch sein erhofftes Fanprogramm, aber ohne, dass es so wie im dritten Teil gewesen ist, dass es alles so mit dem Holzhammer präsentiert wird und alles so oben drüber gehauen wird, sondern hier hat es einfach auch wieder dieses Gefühl von damals ist bei mir entstanden, wieder dieses okay, ich glaube, ich bin jetzt hier Teil von einem Abenteuer und ich habe Bock dabei zu sein, so dieses Gefühl kam bei mir auf, dieses Wohlfühlen, dieses charmante Gefühl von damals kam hier tatsächlich wieder auf und das können ja die wenigsten Remakes, Reboots, Soft-Reboots, wie auch immer man es nennen will, von sich behaupten, ne?
Ja, das ist halt, der Film ist im Grunde so eine Staffelstabübergabe. Also der Regisseur ist ja der Sohn des Originalregisseurs von den ersten beiden Ghostbusters-Filmen von damals und er hat auch, da war so ein kleines Vorwort von ihm in der Pressevorführung, wo er auch gesagt hat, sein Vater war mit am Set und hat ihm die ganze Zeit über die Schulter geguckt und da guckt, dass er alles richtig macht. Also da kann man sich schon denken, dass da wieder der alte Charme so ein bisschen mit drin ist, wenn halt wirklich der Originalregisseur da mit am Set ist und seinem Sohn vielleicht hier und da mal sagt, ey, mach das mal so und so und guck mal hier. Und es ist so eine Staffelübergabe. Es ist halt ein Film, der sowohl die alte Garde wie uns, ja, die alten Säcke, die eben noch davon geredet haben, dass sie dem ersten Ghostbusters-Film Nostalgie verklärt 5 von 5 Sterne geben, obwohl er vielleicht irgendwo sicherlich hier da mittlerweile ein paar Kratzer bekommen hat. Die werden einerseits abgeholt, weil so viel Fanservice drin ist, der er ist nicht super schlicht, er kommt schon hier und da mit dem Holzhammer, aber der Film hat auch sehr viele, also der Film ist wie so ein Wimmelbild, der lädt halt dazu ein, wirklich zu beobachten und wenn man dann irgendwas entdeckt, was man von früher eben kennt, ist man direkt so, guck mal, ne, hier so Leonardo DiCaprio-Meme, wie er auf dem Fernseher zeigt, so, ne, ja. man ist sofort so, guck mal, hier hast du gesehen und so und das macht richtig Spaß, den Film so zu entdecken und das kommt auch nicht alles so schnell, was gleichzeitig ein positiver Aspekt ist, aber auch ein bisschen Kritik tatsächlich, weil der Film braucht dann doch relativ lange, um wirklich ein Ghostbusters-Film zu werden. Also so die ersten 40 Minuten sind dann doch echt eher so ein Coming-of-Age-Story.
Aber das fand ich gut. Das fand ich wirklich gut.
Ja, wie gesagt, ich fand es auch nicht schlimm, aber ich glaube, ich spreche jetzt einfach mal so im Sinne von Ghostbusters-Fans, Das könnte manchen zu lange dauern, bis es dann wirklich mal konkret wird, bis der erste Geist auftaucht. Das dauert nämlich wirklich ganz, ganz, ganz schön lange.
Beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass manche Angst haben, dass sie doch nicht den Ghostbusters-Film bekommen dann, den sie haben wollten, aber das können wir entkräftigen.
Und das, ja, aber das meine ich schon. Ich glaube trotzdem, dass dann manche, die im Kino sitzen und sich langsam auf die Uhr gucken, ja, hoffentlich nicht, aber denken dann so, wann geht's jetzt mal los mit Ghostbusters so? Aber ja, da können wir auf jeden Fall Entwarnung geben, es kommt, aber es dauert halt ein bisschen. Das ist ein kleiner Kritikpunkt auf meiner Seite. Aber trotzdem ist halt die andere Story, die da drin steckt, eben die junge Story. Denn letztendlich ist es halt ein Film, der, genau, da wollte ich jetzt anschließen, also er holt uns alte Säcke ab als Fans, aber er schafft es auch, neue Fans aufzubauen. Also er schafft es Jüngeren, die nicht mit den alten Filmen aufgewachsen sind, die sie vielleicht noch gar nicht kennen und jetzt vielleicht auch erst in dem Zuge nachholen, die werden natürlich hier überhaupt nicht diesen Nostalgie Strom verspüren, aber die kriegen damit eben trotzdem mit Afterlife oder Legacy, wie er in Deutschland heißt, einen guten Film, der Spaß macht, sich mit Ghostbusters zu beschäftigen. Und das heißt, Jüngere, die jetzt damit vielleicht einsteigen, haben dann vielleicht Bock, die alten Filme mal nachzuholen. Ob die ihnen dann gefallen, ist eine andere Sache. Aber es ist so wirklich so eine Staffelstabübergabe. So, es wird halt quasi, genau wie hier eben Vater zu Sohn bei der Regie quasi übergibt, so übergibt der Film so ein bisschen das Franchise, die alten Säcke übergeben das zu den Jüngeren. Und das schafft der Film, finde ich, sehr, 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 sehr gut.
Ja, obwohl ich gestehen muss, dass ich wie gesagt, mir hat diese Coming-of-Age-Story deutlich besser gefallen als die eigentliche Ghostbusters-Story, das muss ich auch an dieser Stelle dazu sagen, weil die klammert sich dann für mich zu sehr an Altbekanntes, an Dinge, die wir, naja, vielleicht heute auch schon besprochen haben. Und das war mir ein bisschen zu wenig Neues. Mhm. Also das funktioniert bei dem jüngeren Publikum, auf jeden Fall, weil die es vielleicht noch nicht kennen.
Ja.
Ja, es funktioniert auch bei den Älteren, weil sie es kennen, kann man auch sagen. So, aber
ja, aber es stimmt schon. Er ist nicht kreativ. Er macht schon, er verlässt sich schon sehr auf Altbewährtes. Also er macht nicht viel neu. Das stimmt, ja.
Aber das würde ich dem Film jetzt auch nicht so krass anlasten, weil das, wie es umgesetzt ist, eben wieder viel, sehr detailreich ist, viel Charme hat. Auch der Humor ist wirklich, muss man wirklich sagen, es gibt zwar zwei, drei, vielleicht platte und cringige Momente, aber ansonsten hat der Film durchgängig ein sehr, sehr hohes, angenehmes Humorlevel.
Hab sehr viel gelacht, ja.
Was man gerade, und gerade ich bin ja wirklich keiner, der gerne Komödien guckt, aber gerade so auch Sachen aus den letzten 10, 15 Jahren, da gibt es halt wirklich wenig, was mich anspricht, weil vieles für mich einfach so, ja, so Fäkalhumor, ätzender Humor und Blödelhumor geworden ist, aber der Film macht das souverän, sehr charmant, wie das, also nicht jetzt wie das Original, auf eine andere Art und Weise, aber es ist auch so, es sind die Bemerkungen, die so fallen, das ist immer so diese kleinen Schmunzler, die du immer bei hast, das funktioniert auch hervorragend und ich glaube, das ging dir auch so, ne?
Ja, ja, absolut. Also ich habe sehr viel gelacht bei dem Film, die Gags sind super.
Das hab ich gehört.
Die Chemie zwischen den Charakteren ist halt super, so ein bisschen, auch das trifft sich so ein bisschen, schließt sich da auch an, was wir eben besprochen haben, der alte Cast von damals hat funktioniert und der neu funktioniert auch, also gerade McKenna Grace und hier der, es gibt halt einen Jungen, der heißt halt Podcast. Ja, also es ist halt ein Podcaster, der heißt halt Podcast, also ist sein Spitzname. Und die beiden zusammen, die stehlen allen die Show. Die beiden haben so eine geile Dynamik. Also es ist hier, also McKenna Grace ist ja die Phoebe und der Junge, ich weiß gar nicht,
wer Logan Kim spielt.
Ja, genau, Logan Kim. Der hat das so gut gemacht und die beiden zusammen waren so cool, es hat so viel Spaß gemacht und das funktioniert halt super. Ich bin auch dabei, ich bin froh, dass es nicht Finn Wolfhard gemacht hat, den Lead, weil er macht halt auch wieder den Finn Wolfhard, ne? Er ist nicht so sonderlich wieder dynamisch und wenn man einen Film oder halt Stranger Things mit ihm kennt, er macht halt das, was er kann. Das ist okay, aber ich bin auch froh, dass er nicht den Lead macht. Ich finde ihn nicht so super stark in dem Film als Charakter an sich. In dem Konstrukt funktioniert er dann aber wieder. Aber ja, gerade die Kleinen, sind super und ja, Paul Rudd, wie gesagt, auch, der ist so lustig wieder, also hast du ja schon gesagt, der hat halt auch einfach diesen Drive, so, wenn der einmal loslegt, der ist halt einfach eine Gagmaschine, was der halt hier wieder zeigen darf, ist super cool und lustig, macht Spaß und deswegen, also es hat die ähnliche Herzlichkeit in dem Ganzen, finde ich, wie früher.
Ja, total und es hat auch, das muss ich anmerken, das ist jetzt auch kein großer Spoiler-Part, es kommen, er hat so dieses Element, was irgendwie scheinbar jeder Blockbuster mittlerweile irgendwie braucht, also du brauchst halt irgendwie deine Minions, deine Porks oder deine Grogus, also hier Baby Yodas oder irgendwie so.
Du brauchst was Cutes.
Was Cutes, was sich als Spielzeug dann verkaufen lässt. Und hier sind es dann kleine Marshmallow-Figuren. Und das ist auch tatsächlich, muss man sagen, ich dachte so, oh, machen die das jetzt wirklich? Dachte ich so. Und ich wollte mich nicht auf diese Szene, als die eingeführt werden, einlassen. Aber als sie dann anfangen, sich gegenseitig in den Mixer zu hauen und klein zu hacken und so eine Sachen alles oder sich gegenseitig auf eine heiße Herdplatte werfen und dann anfangen zu verkokeln, ich muss sagen, da. Das war mein komödiantischer Höhepunkt des Films, da musste ich dann wirklich auch richtig lachen. Das war super und so hat der Film so einige schöne Sachen und wie gesagt, wir gehen jetzt nicht in die Spoiler-Gefilde rein und kommen jetzt auch langsam schon zum Schluss. Ansonsten, ich fand, technisch ist der sauber, die Musik ist halt wieder größtenteils bestätigt aus dem Originalscore. Das hat richtig gut funktioniert. CGI war auch so, ja, es ist halt CGI. Es ist, was soll ich sagen, ich kann damit nicht so viel anfangen. Es ist halt am Ende auch ein großes CGI-Bombast-Finale dort.
Ja, mir ist eine Sache aufgefallen, CGI, da war ich ein bisschen traurig, gerade als wir wohl den ersten besprochen haben, weil ich habe ja vorhin, wir haben ja auch über den Schleim gesprochen. Im Original Ghostbusters ist der Schleim halt Schleim. So, ja. Wenn sie da durch dieses Hotel gehen, überall ist alles vollgeschleimt, er fasst ihn auch an und alles so, dann ist es halt Schleim. Leider war, es gibt ja auch Schleim im neuen Ghostbusters und der war leider CG. Und ich dachte, so eine Show, weil da hat, also gerade sowas, also macht doch ein bisschen Glibber irgendwie, das kriegst du doch wohl schnell als wirkliche Prop hin. Das hat einen ganz anderen Effekt. Gibt's in
jedem Spielzeugladen.
Genau. Schade, dass das sowas dann nicht wieder echt war. So. Das fand ich ein bisschen einfach verschenkt. So.
Ja.
Aber ansonsten, die CG ist halt schon, auch gerade im Finale, dann später sehr überbordend, aber es war halt alles okay. Ja,
ja. Und dafür darf man am Ende, so viel sei verraten, darf man am Ende noch die Taschentücher rausholen. Und das funktioniert auch. Man darf da gerne sentimental werden. Das war, glaube ich, auch jedem klar, dass man da sentimental werden wird. Ansonsten, wie gesagt,
durchgängig. Ich hatte Gänsehaut, gib's zu.
Ja, das ist, glaube ich, durchgängig hoher Unterhaltungswert. Sehr viel Gefühl drin und man hat nicht das Gefühl, natürlich ist das ein kommerzielles Produkt, was auch für Mainstream produziert ist und so weiter, aber ich hatte eben dieses alte Gefühl, dass hier die Leute Bock hatten, dass sie Spaß hatten, genau das, was wir auch über den ersten Teil vorhin gesagt haben und das sich auf den Zuschauer überträgt, dass du einfach glücklich bist, dass du gerade mit dabei sein kannst und das sehen kannst und das ist so für mich die Stärke des Films und ja, also er war definitiv viel besser, als ich befürchtet hatte, aber er war auch ein bisschen mutloser, als ich gehofft hatte, also da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht, vielleicht machen sie es dann, ich gehe mal davon aus, es wird noch ein weiterer Film kommen mit dieser Besetzung und da ist noch dann Potenzial nach oben, aber ich glaube, jeder, der mit Ghostbusters was anfangen kann, wird super viel Spaß haben und wird sehr, sehr glücklich aus dem Kino kommen, also ich habe dem jetzt 3,5 gegeben, weil ich glaube, da ist noch mit den Leuten, die man hier an Bord hat, ist noch Potenzial nach oben da. Aber das sind sehr, sehr gut gemeinte 3,5 Sterne und wirklich war auch sehr, sehr glücklich darüber.
Ja, ich habe ihm 4 gegeben mit Herz. Also ich fand ihn wirklich, die Kritikpunkte sehe ich auch. Also er ist nicht super kreativ und wagt vielleicht nicht genug. Aber ich hatte so unfassbar viel Spaß im Kino. Plus, wie gesagt, eine dicke Gänsehaut irgendwie am Ende. Das hat mir, also das war so viel wert. Dem gebe ich die 4 gerne, aber du hast recht, es gibt Potenzial nach oben und großer Tipp, wenn ihr ins Kino geht, was wir euch alle nur raten können, wenn ihr Ghostbusters mögt, bleibt bis wirklich zum Ende sitzen. Es gibt noch eine After-After-After-Credit-Scene, also wirklich komplett nicht gehen, bevor der Saal Leute euch rausschmeißt. Es gibt noch ganz, ganz, ganz was am Ende. Ja.
Ja, kurzer Ausblick noch auf die nächsten Tage. Es steht ja Halloween an und wir haben noch super viel vor für euch und mit euch. Zu Halloween, weil wir eigentlich schon dort im Fantasy-Filmfest-Stress sind, gibt es nur noch einen, also was heißt nur noch, das ist ja Bonus, ne? Also obendrauf noch, eine kleine von mir produzierte Retrospektive zu Michael Myers und Halloween, also die Sachen, die ihr alle schon von uns gehört habt, aber nochmal erzählt. Und dann nächste Woche, also ab Montag, bekommt ihr von uns 8 Folgen am Stück. Jeden Tag berichten wir vom Fantasy Filmfest. Wir haben Interviews dort, wir haben ZuschauerInnen-Reactions, wir sprechen über die Filme, die wir schon gesehen haben, über die wir dann sehen werden und was einfach sonst so abgeht, was wir an Gossip erfahren und was André, Pascal und ich da so erleben. Also da gibt es jeden Tag eine Dosis Devils and Demons, die ihr euch zum Einschlafen oder zum Aufstehen anhören könnt. Also seid gespannt drauf und dann steht ja auch unser großes Jubiläum dann in der Woche darauf an. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Schaut euch, wann kommt der eigentlich im Kino, Ghostbusters Afterlife, André?
Achso, ja, genau. Der kommt am, warte, ich check's nochmal ganz kurz. Ich meine am 14. Genau, machen wir kurz den Soundtrack. Der kommt am 11. November.
Am 11. November. Guckt den auf jeden Fall im Kino. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, mit André und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.